Okay, läuft. Es ist ein ungewohntes Geräusch.
Wirklich, alle paar Monate habe ich ja mal eine Dose Bier hier.
Ja.
Heute ist wieder so ein Tag.
Achso, und dann auch ohne Glas?
Nee, na, also.
Dose in Glas umfüllen, das hätte ich schon auch eigentümlich gefunden.
Ich bin der seriöse Part dieses Podcasts. Ich trinke jetzt nicht aus Dosen. Come on.
Achso, doch, mit Glas.
Na gut. Ja, klar. Also, es ist schon ekelhaft, aus Dosen in Gläsern einzugießen, so.
Ja, eben, deswegen.
Das macht gar keinen Spaß.
Ich finde aus Dosen in Gläser eingießen erniedrigend genug, um wirklich komplett darauf zu verzichten.
Also, ja.
Nee, ich an deiner Stelle hätte es nachvollziehbar gefunden, aus der Dose zu trinken, aber ist okay.
Ey, es ist passiert. So.
Für das Anstoßerlebnis ist es natürlich besser.
Ja, voll. Dosen anstoßen war immer schlimm im Schwitzkasten bisher.
Cheers.
Cheers.
Auf die Stimmen.
Mm. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Ja, Mann.
Das ist auch so eine heimliche Catchphrase.
Ja, Mann.
Dieses wirklich so aus der, weißt du, so richtig aus der Brust kommende. Ja, Mann.
Ja. Guttural.
Ja.
Wobei Guttural kommt dann eher so aus dem Bauchraum, ne?
Mir völlig egal.
Vielleicht Lendenbereich.
Lendenbereich, ja.
Ja.
Kit Wilson.
Kit Wilsons Lendenbereich.
Guttural ist der Motherfucker.
Ey, wir haben endlich mal wieder ein WWE Road to WrestleMania Podcast.
Und eine Ankündigung zu machen für all diejenigen, die AEW-Episode letzte Woche nicht gehört haben.
Ja.
Ist ja wichtig. Unser Postfach ist bereits gut gefüllt mit Fragen und Anregungen von euch. Aber
geil.
In der Osterwoche, glaube ich, ne? Also der Woche vor Ostern. Rechtzeitig zu Ostern.
Zu Palmsonntag, oder was?
Nee, das noch nicht. Das sage ich gleich erst. Also rechtzeitig zu Ostern ballern wir unsere Road to WrestleMania Q&A-Episode.
Ach so, ja.
Ne?
Stimmt.
Das bedeutet, dass ihr nämlich, und hier ist dein Stichwort, bis
Palmsonntag!
Richtig.
29.03., wer das nicht weiß, ihr Heiden.
So ist es. Könnt ihr uns, dürft ihr uns, sollt ihr uns,
müsst ihr uns,
ist schon so, Fragen schicken. Per E-Mail, per, keine Ahnung, DM auf den einschlägigen Socials, als Kommentar meinetwegen auf Spotify, ey, meinetwegen als Text in der Bewertung bei, in der Podcast-App eures Vertrauens.
Ja.
Unter natürlich den Ankündigungsgedönsen-Posts auf Instagram und dem gottlosen Twitter-Nachfolger.
Ehrlose Bastarde.
Wo auch immer ihr wollt, wo ihr denkt, dass es uns erreicht, sendet uns eure Fragen, Anregungen und andere Dinge, mit denen wir uns beschäftigen sollen in der Episode.
Ich würde auch gerne einfach mal wirklich eine Frage auf eine Unterhose signiert bekommen.
Ja.
So, also wie geil wäre das? So, überlegt euch was, seid kreativ. So.
Genau, also vom Ding her könnte das nach dem Hören dieser Folge noch rechtzeitig bei uns eintreffen. Einsendeschluss ist, wie gesagt, Palmsonntag Mitternacht.
Ja, macht man halt so ein Overnight.
Genau. Versand
oder so, je nachdem, wann ihr das hier hört. Heute ist Schwitzwoch.
Ja. Ein
schöner Mittwoch im Frühling, der nicht so richtig Frühling ist heute. Ja, ey, Leute, schickt uns das. So, wir haben Bock, so, es wird spaßig. Wir haben dann für Ostern was für eure Öhrchen. Riecht geil.
So.
Ja.
Kommen wir zurück zum Scheduled Program.
Wir haben nie ein Schedule für irgendwas. Aber ja, Mann, wir sind letztes Mal ein bisschen abgebogen von der Road to WrestleMania zu AEW hin. Das war schön.
Ja.
Es hat Spaß gemacht. Also sowohl Revolution gucken,
ja,
als auch dann darüber reden.
Voll.
Wer mal irgendwie wieder Bock hat, so bei AEW mal wieder reinzuschauen oder überhaupt da mal quasi zu schauen, wenn man es noch gar nicht gesehen hat, hört euch mal die Episode an, die bringt euch vielleicht ein bisschen rein.
Ja.
Ja.
War ein schöner Ausflug tatsächlich.
Genau.
So. Guter Deep Talk wieder mal.
Ja, total.
Bei unserer kleinen Affäre,
ja,
okay, mit AEW.
Ja, wir über 2 Stunden.
Hey, Affäre heißt nicht, dass man nicht auch lange abliefern kann.
Absolut, ja. 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 Raw und SmackDown, ist ein bisschen was passiert.
Ja.
Wir haben 2 Wochen nicht drüber geschnackt quasi.
Ja, verstreichen lassen quasi. So ja. Getan, als wäre nichts.
Ja.
Und hier sind wir und müssen all das aufarbeiten.
Ich weiß nicht, wie es dir geht so, aber wenn ich jetzt so rückblickend die letzten Raw und Smackdown-Episoden so checke im Kopf, es ist schon so, dass die Main-Event-Dinger plus so ein, zwei andere Sachen bei mir überpräsent sind.
Ja.
Im Vergleich zu dem, was da noch so geht.
Irgendwie. Ja.
Das spricht natürlich für die Main-Fäden, das ist halt oft so bei WrestleMania-Aufbauten, ne, dass du halt irgendwie die eine oder mal zwei krasse Stories hast, die so gegenwärtig sind. Vieles fällt dann so ein bisschen in meiner Wahrnehmung hinten ab. So, wie geht's dir damit? Also, ist ähnlich?
Weiß ich nicht, ob ich das hinten runterfallen nennen würde oder so. Ich habe halt einfach das Gefühl, dass, also, ich sag mal positiv gewendet, jetzt sind wir auf der Road to WrestleMania angekommen, weil selbst die Dinge, die so ein bisschen befragezeichnend waren, wie das denn irgendwie eine Geschichte werden soll, so. Mhm. Also, weißt du, wie aus einer Match-Ansetzung etwas spannungsgeladenes, emotional mitreißendes werden soll, das ist auf dem Weg, so. Das ist wirklich aber teilweise mit Vollgas auf den Weg gegangen, so. Ja. Und das ist auch voll okay für mich zumindest, wenn dann die, ich sag mal, Nebenschauplätze auch so ein bisschen sich wie solche anfühlen, wenn die großen Geschichten halt, und so ist das jetzt gerade, halt so viel Raum einnehmen. Mhm. So, und mit so einem Bombast letztendlich auch einen von Latz geknallt werden.
Ja.
Aber es passiert eine Menge. Also auch dort, wo sozusagen nicht Main Event oder Co-Main Event und große Namen dran stehen. WrestleMania wird langsam konkret.
Mhm. Ja, total. Also es passiert sowohl was auf der Promo-Ebene, charakterlich, als auch halt wirklich handfest so, ne? Es gibt halt unfassbar viel Brutalität aktuell. Heftigste Brawls bei Raw und bei SmackDown. Ja, ich bin schon in vielen Sachen drin, wo ich so vor 3 Wochen noch ein bisschen skeptisch war. Mhm. Wir reden heute über Randy Orton's Heel-Turn. Wir reden über Fatu und McIntyre. Wir reden über weitere Promo-Segmente zwischen Reigns und Punk.
Mhm.
Ich bin super gespannt, was du zu Obafemi gegen Lesnar sagst.
Mhm.
So, haben wir, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen, oder? Das war letztes Mal noch nicht.
Nee.
En vogue, beziehungsweise nee. In der Klarheit zu sehen, dass die jetzt aufeinandertreffen.
Nein. Genau.
Wir haben uns mal irgendwann noch gefragt, was Lesnar denn jetzt macht, diese ganzen Dates, die er da ist. Jetzt wissen wir es.
Definitiv.
Small kriegen. Also,
ja.
Ja, wo fangen wir an, ey? Was interessiert dich am meisten?
Wo du willst. Ich habe noch ein bisschen mehr von dem Kleinkram noch nebendran, aber lass ruhig gerne eins der großen Themen zuerst nehmen. Wollen wir direkt bei Lesnar bleiben?
Ich find's geil, ja. Lass mal da bleiben.
Bleiben wir da.
Lass mal da bleiben. Ey, also Lesnar kam ja raus und hatte irgendwie gesagt vor ein paar Wochen so, ja, da soll jetzt wer kommen, der mich bei Mania irgendwie im Ring trifft, so. Und dann ist er wieder rausgegangen. So.
Mhm.
Und ey, Mann, das, was ich seit Monaten antizipiere und hoffe, es ist Obafemi. So.
Es ist Obafemi.
Er kam raus, direkt erste Aktion war quasi eine Powerbomb und nicht nur eine Powerbomb. Das war eine Delayed Powerbomb, ne? Also setz mal so einen Lesnar auf dich drauf mit seinem Schwanz in deinem Gesicht und warte so 3 Sekunden und schmeiß ihn dann runter, ey.
Hief ihn dann nochmal hoch und schmeiß ihn dann runter.
Ja, das ist schon ein absolutes Monster-Showing. Was gibt dir Femi hier?
Femi gibt mir eine Menge, aber Lesnar gibt mir auch eine Menge. Lesnar zeigt wieder, warum er Brock Lesnar ist. So.
Er ist einer der besten Seller im Business.
Ey, also gerade jetzt dann auch in der jüngsten Raw, wo Obafemi ihn in Anführungsstrichen nur mit einem Clothesline über das oberste Ringseil befördert hat, so hat Lesnar genau diesen Sturz nach draußen einfach gesellt, als wäre er von einem Zug gerammt worden. Ja. So. Und danach erstmal einen schockierten Blick ausgepackt, so mit Kamera voll drauf, der halt genau das untermauert, was du halt brauchst, wenn du jemanden als Gegner von Brock Lesnar auch auf diesem Level aufbauen willst. Also ne, so ein Move gegen ihn machen, wenn er rauskommt, ist schön und gut, das ist geil so, aber die Emotionen da reingeräumt, die kriegst du halt nochmal so richtig mit Nachdruck, wenn Brock Lesnar dir diesen What the fuck just happened Blick gibt. Nur um dann auf seinem Weg die Rampe hoch, sich kurz wieder zu sammeln und dann dieses selbstgefällige, ja, okay, dann komm mal, Big Guy, Lachen rauszuholen. So. Und genau diese Frage von, okay, was passiert denn, wenn Lesnar das jetzt mal kurz verarbeitet hat und die beiden wirklich aufeinander klatschen? So, wie dominant steht Oberfemi dann noch da? Oder gibt's wieder eine Überraschung für Lesnar? Das ist schon ein geiler Build-up für dieses Aufeinandertreffen. Das macht richtig Bock.
Ey, Mann, das ist simpelste Wrestling-Rhetorik, was man da macht, ne?
Stumpf.
Funktioniert seit Jahrzehnten. Du hast den bösartigsten Motherfucker von WWE, das ist Brock Lesnar.
Sie.
So, es ist ja einfach seit Jahrzehnten quasi. Ja. Und dann hast du das nächste große interessante Ding, was da hochkommt von NXT gerade, frisch debütiert. Und du stellst die beiden gegenüber wie so zwei Wiesente.
Ja.
Und dann machst du einfach genau das, was man macht in solchen Momenten. Du erzählst es auf simpelste Art und Weise. Und wenn du das dann so erzählst, dann wird es halt groß, weil du eben so jemanden wie Lesnar hast. Also klar, du sagst es komplett richtig, so. Lesnar trägt das natürlich gerade voll mit seinem Selling. Niemand steigt besser übers Ringseil als Lesnar.
Voll.
Ich erinnere an diesen Claymore damals beim Royal Rumble von McIntyre. Da ist Lesnar einfach weggeflogen, komplett so ins Nirvana. So, dieses Selling, und das ist ja nur das Körperliche, ne, was er da macht. Also dieses Mimische, was du da gerade auch angesprochen hast. Die Gestik, dieses Schockierte, weil es hat natürlich ein Gewicht, wenn so ein Motherfucker halt irgendwie schockiert ist. Das ist was anderes, weil Kit Wilson ist halt jede Woche schockiert. So, ne? Matt Cardona, über den wir später noch reden werden, ist halt immer schockiert. Ey Mann, mit Lesnar, das passiert nicht oft so. Mhm. Du hast so ein paar Dudes irgendwie. Du hattest damals irgendwie Samoa Joe, erinnere ich noch, und so, der Lesnar wirklich an der Kandare hatte auf allen Ebenen. Mhm. Aber dann hattest du auch so Leute, keine Ahnung, die haben das damals mit Braun Strowman probiert, so irgendwie ihn groß zu machen, so, weil sie dachten, Strowman ist der Guy, so. Es hat nicht so geklappt und das hat Lesnar auch, glaube ich, nicht so gefühlt, wie er das jetzt fühlt. Mhm. Weil du siehst Lesnar an, ob der Bock hat, jemanden overzubringen. Der hatte Bock, fucking Oberfemi overzubringen. Es gab dieses Segment bei dem ersten Aufeinandertreffen, wo er sichtbar, beziehungsweise hörbar gesagt hat, so, Alter, stell den Fuß auf meine Brust noch. Und dann hat Femi halt den Fuß noch auf seine Brust gestellt. Das hat Lesnar damals mit McIntyre gemacht, als die mal irgendwann aufeinander getroffen sind. Da lagen sie oben auf der Rampe und Lesnar hat zu Drew gesagt, Alter, nimm den Titel noch hoch. Hat Drew gemacht, kommt geil. Der will diese Leute pushen. Also Lesnar ist ein unfassbarer Typ, wenn es darum geht, andere overzubringen.
Er ist ein fucking Profi einfach.
Ja.
Und ey, Oberfemi ist hier halt auch einfach eine Nummer, eine Hausnummer. nicht nur jetzt so von seiner physischen Erscheinung, sondern der kommt ja auch einfach auf einer Welle da rein. Das ist, glaube ich, total geil für so einen Typen wie Lesnar, das dann noch weiter zu befeuern, weil die Leute lechzen ja danach so, ne? Also diese Crowd, wie die halt Oberfemi geradezu beschwört, rauszukommen.
Mhm. Hat was Mystisches.
Voll, ne? Diese Oberchance, ja. So, das ist schon richtig geil. Und wenn dann er mit dieser Präsentation auch rauskommt, die auch wirklich geil produziert ist, so, und dann beide sich halt so reinlegen, diese Fehde overzubringen Richtung WrestleMania, dann ist es halt genau dieses Event-Kino, das WWE halt einfach so fantastisch macht. Egal wie simpel das manchmal dann erzählerisch ist, das fühlt sich nach was an, was hier gerade passiert.
Ja, und dann müssen aber auch, ich weiß gar nicht, ob das so simpel ist, also natürlich ist das simpel, ich habe eben auch gesagt, das ist eine simpelste Art, aber die ganzen Rädchen, die du dann doch für dieses Showing und diese ganzen Visuals und so irgendwie zusammenbringen muss, die sind schon komplex. Oder kann man halt auch echt versauen irgendwie, ne?
Klar.
Dann macht dann auf einmal ein Zuggeräusch rein und macht den Strowman Express und sagt tut tut und dann hast du es versaut für mich. So, ne? Wenn du aber dann irgendwie die Lichter so hinter Femi setzt, dass man nur seine fucking freakish Silhouette siehst, wie er da steht mit einer Geste, die niemand sonst macht im Wrestling-Business, dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, was das für Kameramänner sind. Die müssen auf dem Boden kriechen. Die liegen da. So, ne? Weil du filmst den Dude halt auch noch von unten, was ihn halt auch noch surrealer wirken lässt. So, da passt alles. Der hat den Song, den Theme-Song. Die zeigen Kinder und erwachsene Männer im Publikum, die dann irgendwie diesen Walk mitmachen. Mhm. Also, da sind so 6, 7, 8 Elemente, die einfach dafür gemacht sind, diesen Mann perfekt aussehen zu lassen. Und das ist special.
Und dazu machen sie parallel dazu nicht, dass Lesnar das notwendig hätte, so, aber auch seinen Gegner groß, weil Lesnar hat unmittelbar vor dem Aufeinandertreffen auf Femi halt 41, glaube ich, maskierte Mittelsleute von Seth Rollins auch noch aus dem Weg geputzt, so, ne? Und kann das dann eine Woche später so ein bisschen als Ausrede benutzen, wenn man so will. Okay, jetzt bin ich frisch, was geht ab? Ja, okay, dann landest immer noch auf dem Arsch, wenn Opa kommt, so. Ja. Das ermöglicht natürlich diese Steigerung, ne? Dann auch nochmal. Das ist schon, das ist schon geil eingefädelt, so. Und diese ganze Nummer mit Seth Rollins und seinem Rachegelüst an Paul Heyman und auch der klaren Ankündigung, jeder, der an Paul Heymans Seite steht, ist mein Feind, bringt da vielleicht auch noch ein bisschen Spannung rein. Was macht das mit dir, dass es diesen Sidetrack ja auch noch gibt einfach so? Weil ich meine, Paul Heyman bringt halt an der Stelle, The Vision ist einfach zusammengeklappt so, ne? Die gefährlichen Dudes sind raus aus der Nummer. Das hast du so deutlich gemacht, wie man nur kann.
Das Fuck the Vision, Alter.
Für dich auch so ist. So, und dann kommt Seth Rollins aber raus und macht es halt sehr, sehr persönlich in Richtung Paul Heyman halt einfach, ne? Und so, egal, wer da ist, wer auf seiner Seite ist, na, und dann kommt Lesnar. So, was hältst du davon?
Ich find's richtig scheiße, wenn man das noch weiter erzählt. Ich glaube, das sollte man lassen. Das war für den Anfang dieser Fehde war das okay, so irgendwie. Auch einfach um zu erklären, dass, also, wenn du da Heyman und Lesnar in einer Show hast und Heyman bedroht wird, dann musst du irgendwie erklären, dass da sein Freund Lesnar irgendwie hilft oder so. Das hat man gemacht. Ich will aber nicht, dass man das weitererzählt, weil man sollte keinen Fokus ansatzweise von Oberfemi wegbringen. So, Oberfemi musste alleine stehen gegen Lesnar, will ich nichts mehr von sehen. Aber, ey Mann, Rollins ist jetzt eben im Knast.
Ja,
wir haben das mitbekommen. Er ist im Knast. Paul Heyman adoptiert seine Tochter.
Ja.
Hat er angekündigt.
Richtig. So, Becky Lynch wird sich von Seth Rollins scheiden lassen.
Ja, genau.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihr Paul Heyman als Scheidungsanwalt zur Seite stehen könnte.
Ja, das macht doch Sinn. Genau. Sorgerechts bestimmt auch ein Bereich, wo er sich auskennt.
Ja, vor allem, wenn er die Tochter adoptieren will.
Ja, also das hat er so gesagt. Ich glaube Paul Heyman das. Deswegen sehen wir von Rollins jetzt erstmal nichts mehr.
Ja.
Wo waren die? In Boston, ne?
Die waren in Boston, ja.
Ja, da wird da ist bestimmt eine knallharte Polizei da oben.
Wahrscheinlich. Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Ja, ich weiß nicht, wo es hinführt, ehrlich gesagt. Also du hast ja gesagt, Logan Paul gegen Seth Rollins bei Mania.
Glaube ich nicht mehr dran. Ich habe das Gefühl, Seth Rollins ist weiterhin einfach nicht fit und wird auch bis Mania nicht fit sein. Und diese Nummer war jetzt eine Möglichkeit, Brock Lesnar rauszuholen. So, ne, also mit einem Grund quasi in den Ring zu bringen, eine fancy Inszenierung halt zu haben, mit 47, glaube ich, waren's, Suplexes und einem F5 gegen halt einfach random Hoodie-Dudes, so, und einem Angriff auf Paul Heyman dann von Seth Rollins, der Seth Rollins aber wieder aus der Show schreibt, aber gleichzeitig dir natürlich eine schöne Grundlage gibt, um nach WrestleMania, wenn Rollins dann irgendwann wieder fit ist, Seth Rollins gegen Brock Lesnar, Blutfehde, keine Ahnung, das Recht, Paul Heyman zu skalpieren oder so, weiß ich nicht genau, auszutragen, so, weil das, also ich hatte erst das Gefühl, okay, krass, Rollins gegen Lesnar für Mania, weil The Vision zu klein ist, aber scheint halt offensichtlich nicht der Fall zu sein, so. Und ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass Rollins noch nicht da ist, so.
Ja, kann ich mir auch vorstellen.
Und damit hast du halt genau das gemacht, was du ja gerade angemahnt hast, ne? Du hast diese Variable aus dem Spiel genommen erstmal, so, weil Seth Rollins sich selbst außer Gefecht gesetzt hat, wenn man so will, beziehungsweise Paul Heyman das über eine einstweilige Verfügung erwirkt hat.
Ja. Und Rollins der Hurensohn traut sich dann nicht, die Polizei anzugreifen, ey. Naja. Ja. Aber eigentlich ganz cool, dass seine ganzen Masked Dudes nicht da waren, weil die halt zerstört wurden in der Woche davor.
Schon, stimmt, ja.
Weißt du? Deswegen kamen sie jetzt nicht, weil sonst kann man ja auch irgendwie die wieder rausholen und dann wissen die Bullen nicht, wen sie abführen sollen. So. Ja, geil. So ein bisschen Schanze 1. Mai mäßig. Weißt du? So.
Ja. Ja. Ey, das ist doch was für das, also die ganzen Masked Dudes dann für einen Streetfight hier auf der Schanze.
Ja.
So, für, keine Ahnung, Bash in Hamburg.
Morgen steht wieder ein Marmblatt, Schwitzkasten ruft zu Gewaltexzessen auf.
Ja, wieder. Ja. Ist uns schon so oft passiert.
Ja. Yo.
Not again.
Not again. Aber Gewaltexzess ist so eine gute Überleitung. Wohin auch immer. Also.
Genau.
Man kann, also wirklich, ne? Du kannst jetzt zu Orton und Cody gehen. Lass mal zu Orton und Cody gehen.
Ja, mach.
Weil das ist mir gerade noch sehr präsent, weil ich das irgendwie vor ein paar Stunden noch gesehen habe. SmackDown und Raw relativ spät geguckt.
Ja, same.
Komischerweise erst Raw und dann SmackDown geschaut. Mann, Randy Orton ist heel geturnt. Ist das eine gute Entscheidung gewesen?
Das ist eine kompliziert zu beantwortende Frage. Weil wenn ich das Publikum so frage, dann, und man unbedingt möchte, dass ein Heel-Turn bedeutet, dass die Leute einen Antagonisten sehen, so, jemanden, der sie dazu bringt, sich auf die Seite des Helden zu stellen, dann ist das volle Kanne nach hinten losgegangen. So, denn was passiert ist, ist halt im Endeffekt, dass die Leute Cody ausbuhen und Randy Orton anfeuern. Und egal, was Randy Orton sagt, egal wie sehr er halt dann auch nochmal einen draufsetzt und den, also komplett Banane geht, so, ja. Leute wollen Randy Orton da hochpeitschen. Leute sind gehypt, dass Randy Orton wieder Heel ist, weil, Mann, the fuck, Alter. Heel Randy Orton ist der beste Randy Orton. Und Cody, fucking Dummkopf, Cody hat das halt einfach heraufbeschworen. Und Randy Orton gibt ihm die Quittung dafür. Du wolltest den besten Orton, den du haben kannst, du kriegst ihn. Dummkopf. So, sei froh, dass du nicht gepuntkickt wurdest. Das mache ich nächste Woche vielleicht.
Ja, wir haben halt einen Stuhl auf den Kopf gekriegt.
Ja, mei. Kann er von Glück schätzen, dass nur ein Stuhl war und kein Schuh. Ja. So. Nee, aber also ich persönlich finde das natürlich fantastisch, jetzt einmal so ganz groß grundsätzlich. Mhm. Und genau richtig, weil es dem Ganzen eine Brisanz ist das falsche Wort, aber das hat schon einfach einen What-the-fuck-Moment, so, weil Randy Orton schon so eine sehr gemütliche Wohlfühl Personalie war. Eine ganze Weile schon so. Mhm. Ne? So richtig so fast schon mit so einem Abschiedstour-Feeling so. Mhm. Nochmal alle Hände schütteln, nochmal richtig auskosten, was ich mir so erarbeitet habe an Status. Völlig zu Recht so. Und jetzt Richtung Mania machen wir halt einfach mal wieder ernst und packen halt aus, was wir auspacken können. Und das ist halt Randy Orton so gefährlich zu machen, wie es nur geht. Mhm. Gegen einen Cody, der immer noch halt für mich ein wackeliger Cody ist, so. Aber sich selber halt zu dieser Heldenfigur hochpeitscht und immer die härtesten Gegner und seine Gegner so gut wie möglich haben will und sich dabei sein eigenes Grab gräbt. Ich find's spannend. Also ich find's spannend. Ich feiere diesen Orten auch durchaus. So. Wie siehst du das?
Ich glaube, das ist voll wichtig, und ich will das nochmal betonen, was du gesagt hast. Es ist wichtig, dass man versteht, dass Cody das beschworen hat. Er hat wörtlich gesagt, so, Alter, ich will den Besten und ich will die Viper zurück, ich will, dass die Stimmen irgendwie Gewicht haben und sowas. Und Cody Rhodes ist ja jemand, der kennt Randy Orton so gut wie kaum jemand sonst, so, ne? Mhm. Im Business. Das ist sein alter Mentor und natürlich weiß der, was diese Stimmen sagen, was eine Viper ist in Bezug auf Orton und so.
Ja.
Also, als wenn er das wirklich, 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 wirklich forciert hat und dann die Quittung bekommen hat. Auch geil, dass Cody jetzt bei SmackDown dann nicht da war, nachdem das passiert ist.
Ja, so, du musst auch
nach so einem Beatdown erstmal raus sein. Der Fokus muss auf Orton liegen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was WWE sich gewünscht hat für dieses Opening-Segment, war es, glaube ich, ne, dass Orton am Anfang bei SmackDown rauskam.
Ja.
Sich da hinsetzt und einfach irgendwie sagt so, ja, ey, hier dieses ganze Kinderhände schütteln und irgendwie ein netter Grinseonkel sein, so, das war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Mhm. Kein Bock drauf, so mein Legacy soll sein, dass ich noch einen 15. Titel kriege und vielleicht noch mehr und ich bin ein Killer. Und alle so, yeah, töte Cody.
Ja.
So.
Ja, das ist so schön zusammengefasst.
Es ist, ich, ja. Also, das ist natürlich immer kritisch, wenn du ein Top-Babyface hast wie Cody Rhodes und die Leute wollen dieses Top-Babyface gelyncht sehen, so. Mhm. Gleichzeitig ist es ja, also es ist schon interessant, also das Risiko ist natürlich groß, aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass wenn Cody Rhodes jetzt irgendwie rauskommt nächste Woche, dann wird er natürlich auch wieder angefeuert, so. Bis dann wieder Randy Orton kommt. Und ich habe mich halt so gefragt, warum ist das so? Was ist die Motivation der Crowd, dann wirklich irgendwie für diesen Randy Orton zu cheeren, so, ne? Und eine Antwort, die ich gut finden würde, wenn es denn so stimmt, irgendwie wäre, dass die Leute tatsächlich einen gewissen Durst nach Ehrlichkeit haben. Hm. So, und Cody Rhodes ist ein interessanter, cooler Typ so mitunter und so. Ich verstehe, warum Leute den mögen und sowas, aber also Ehrlichkeit, Transparenz und irgendwie eine Klarheit ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt bei ihm sehe. Das ist schon einfach ein windiger Politiker-Typ auch für mich, so, mhm, wie er präsentiert wird. Mhm. Wenn dann so ein Randy Orton daherkommt oder auch ein Drew McIntyre in der Fehde davor oder so und einfach wirklich ein paar Wahrheiten rausbringt und einfach sagt, was er ist, was er will, so, ne, er will jetzt Titel haben, er will er selbst sein, so, fuck it, dann ist er noch sau interessant dabei, hat einen der am meisten antizipiertsten Finisher, so, den die Leute sehen wollen.
Ja.
Ist super am Mic, hat einfach ein Promo-Game, was jetzt auch bei der aktuellen SmackDown wundervoll ausgespielt wurde. So. Ja. Also, das war ja fast schon von der Performance her, weil diese Rede von Orton halt irgendwie eine Face-Promo von der Performance, nicht vom Inhalt, aber von der Performance, wie er so das Publikum anstachelt, ihn zu feuern und so, da war eine richtige Dynamik, ein richtiger Drive, so. Ja, und das ist halt ehrlich irgendwie und ich habe das Gefühl, Leute suchen das Ehrliche und Cody ist nicht ehrlich.
Schöner Take.
Ey, man, auch wenn man dazu noch einen negativen Aspekt reinnimmt, der aber, glaube ich, leider eine traurige Wahrheit ist. Ey, auch so tragisch es ist, so zum Erfolg von solchen Leuten wie Trump und so, gehört halt auch diese Ehrlichkeit, eine Facette von Ehrlichkeit dazu, wenn diese Idioten einfach so zumindest vorgeben, etwas irgendwie ernst zu meinen, ohne irgendwie drumherum zu reden.
Ja, ja.
So, ne? Ja. Trump sagt halt einfach irgendeinen Scheiß so und die Leute denken halt irgendwie so, ja, das ist doch irgendwie mal, da sagt mal wer gerade aus, wie es ist. Ja. Das machen die Heels bei WWE mitunter auch.
Ja.
Und ich glaube, das.
Drew zuletzt ja auch.
Genau, und ich glaube, das kommt an. Ob man dahinter jetzt irgendwie, was da jetzt also hintersteckt, so, ne? Fuck it, so, aber das macht halt Orton. Und dann ist halt noch cool.
Orton ist cool. Also, es ist total der schöne Take, diese Sache mit der Ehrlichkeit. Ich sag dir was. Ich hatte bis auf diesen Satz, wenn dieser eine Satz nicht gewesen wäre, ne, dieser Satz von Orton sagte sinngemäß sowas, dieses Lächeln, das, und es ging um das Lächeln, das auf sein Gesicht kam, wenn er halt glückliche Fans gesehen hat, die er halt happy gemacht hat mit, ne, wenn er einem Kind gratuliert hat zum Geburtstag oder irgendwas unterschreiben durfte, whatever so. Da hat er gelächelt so und dann hat er halt gesagt so, ey, das ist das leerste Gefühl, das ich jemals hatte.
Ja.
So. Ich finde emptiest oder leerste sowieso total witzig, weil ein Superlativ von etwas, das bereits absolut ist, weil entweder es ist leer oder es ist nicht leer. Sobald es nicht leer, es gibt nicht leerer oder leerste, sondern es ist entweder leer oder es ist nie leer gewesen.
So. Es gibt Lehrer, Mario ist Lehrer.
Aber weißt du, ist ja so.
Ja.
Aber
ja.
Kurz davon abgesehen.
Ja, Mann.
Sprache einfach schwierig. So, ich wieg das gleich wieder auf mit unnötigen Anglizismen und ein bisschen Jugendwörter-Scheiße.
Ja.
Also, jedenfalls, so hat er halt das über dieses Lächeln gesagt. So, und hätte er diesen Satz nicht gesagt, diesen einen wirklich so sehr heelischen, ich scheiß auf euch alle Fans Satz, dann wäre das für mich auch keine Heel-Promo gewesen. Gar nicht. Null. Zero. So, weil, was dieser Randy Orton macht, ist, und was auch Cody gemacht hat hier, ist,
Der hat nicht nur sich diesen Gegner aufgebaut und diesen Randy Orton hervorgezaubert, der hat auch das Publikum dahin angestachelt, diesen Randy Orton zu wollen. Er war doch selber so. Er hat doch gesagt, ich will den. Gib mir diesen Randy Orton. Und die Leute sind so, ja, wir wollen diesen Randy Orton sehen. Und dann kriegen sie ihn. Ja, natürlich finden sie das geil, ja, wenn du ihnen sagst, du willst den so. Mhm. Also, und das ist halt der Punkt. Und etwas, das ich jetzt interessant finde, ist, ich weiß halt nicht, ob WWE oder Kayfabe gesprochen, ob Cody erwartet hat, dass die Beziehung, die die Leute zu diesem Randy Orton haben, diesem historischen Randy Orton, weißt du, dieser Viper, dem Legend Killer, mhm, so einfach eine viel tiefere, viel emotionalere ist, als die Beziehung, die sie zu diesem Cody die letzten paar Jahre hatten und haben. Mhm. Weil das ist, was sich jetzt gerade zeigt. Mhm. Mhm. Ihnen ist Cody in dem Moment, wo sie diesen Randy Orton als seinen Gegner haben, vielleicht einfach ein bisschen egaler.
Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das so ist, und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen Cena-esque wird mit Cody, dass so die Kids und so, dass die ihn halt weiterhin anfeuern und so, die kennen den 2009 Randy Orton nicht.
Ja.
So, ne? Die sind zu jung. Aber die ganzen Erwachsenen im Publikum so, klar haben die natürlich eine richtig tiefe Beziehung mit Orton und so. Und die Beziehung zu Orton, so eine Legende, die da noch rumläuft und dann auch so topfit ist noch und
ja,
wirklich nochmal was Neues bringt, so.
Ja.
Nicht unbedingt was Neues, aber sein Körper ist was Neues. So, natürlich willst du dann auch irgendwo, dass dieser Typ Erfolg hat. Mhm. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, ich gehöre dazu, ich habe Bock, dass Orton meinetwegen den John Cena Titelrekord noch kriegt.
So, ja, ich auch.
So, let's go, so, weißt du, hol dir 17, 18 Titel.
Voll.
Und so, und das sagt er ja auch so, dass er das will irgendwie, das ist seine Legacy so, ne? Ja, man ist mit diesen Leuten durch krasse Zeiten, durch krasse Erlebnisse gegangen und so, und das Moralische daran, ey, das zieht heute auch nicht mehr so. Also, das ist jetzt keiner, der sagt, ja, aber der war immer böse und so, das ist nicht cool, das ist nicht fein, den kann ich nicht anfeuern. Das sagt halt dann auch keiner bei solchen Typen.
Nee, also, und wir sind ja auch längst
hinter der Moral mit der Welt.
Ja, aber also so blöd das klingt, aber ich meine jetzt, selbst wenn du es jetzt nicht so auf die Weltbühne der Politik heben willst, wo man dieses Argument durchaus auch machen kann, so zumindest so in wenn du auf Entertainment guckst, so, ne, also in den letzten 10 Jahren seit Sopranos, seit Breaking Bad, Sons of Anarchy, whatnot, so, wie viele Anti-Helden-Geschichten haben wir halt gehabt, in denen genau das halt einfach so das Ding ist, so, deine eigene, ja, irgendwie ambivalente Beziehung zu jemand, der dir doch sympathisch ist, obwohl er offensichtlich halt kein korrekter Typ ist, so,
ja,
auf eine Art. Aber halt, ey, jemand, der eben auf, und Heel oder Face, am Ende ist es halt das, ne? Die meisten strugglen halt mit irgendetwas und gehen damit auf eine bestimmte Weise um. Und wenn du es dann halt wiederum umdrehst und so ein Randy Orton ist einfach sehr ehrlich damit, was er will, und du kannst damit relaten und denkst dir so, ey Mann, wenn da alle Mittel rechts sind und der andere ist ja auch okay damit, also literally, ne?
Ja.
Cody hat ja gesagt, so gib mir den, dann kriegt er den, dann ist es natürlich das große Spektakel. Warum solltest du es nicht bejubeln? So?
Ja. Ja.
Dafür ist die Show halt irgendwie auch da.
Ja, es ist so. Ich find's geil. Ich find's geil, dass wir da nochmal diese Form von Orton sehen.
Voll. So. Ist mir jetzt gerade tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch lieber als die Cody Heel-Turn-Karte. Die ist immer noch da für danach. Immer noch. Ein gescholtener Cody oder auch ein siegreicher Cody, auf welche Art immer, der kann mir diese Geschichte immer noch geben. Deswegen völlig, das bleibt total, ja, offen. So, das wird auch, glaube ich, Zeit seiner Karriere wird er das auch nicht loswerden.
Ja.
So, weil er dieser Typ ist, der er ist. So. Und diese Wirkung hat, die er hat, so, ne, das, was du halt so dieses Politikermäßige nennst. Mhm. Das wird immer da bleiben. Und ob die Karte jemals gespielt wird oder nicht, das Spannungselement ist für immer. So, das kriegt er nicht weg. Das kriegt er aus seinen Echsenmensch-Augen nicht weg.
Ja. Wenn er wieder mit einem goldenen Schuppenpanzer rauskommt. Machen wir uns nichts vor, ne? Das ist für Cody Rhodes natürlich auch eine Chance. Also,
voll.
Ich glaube schon, dass man irgendwie antizipiert hat, vielleicht erwartet hat, dass die Reaktionen für Orton dann schon auch irgendwie gut ausgehen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das ein großer Unfall hier ist. Was jetzt du jetzt daraus aber machen musst, ist, du musst natürlich auch mit Cody dann was machen. So,
ja.
Du kannst jetzt Cody nicht einfach da rauskommen lassen und sagen, ja, fuck. So, also es ist ein weiterer Weg, wie man Cody Rhodes jetzt noch mehr in irgendwie die Richtung harter Hund drängen kann, so. Der kann jetzt rauskommen, das Gleiche mit Orton machen, der kann völlig durchdrehen, so. Mhm. Und da, wirklich völlig durchdrehen, wie er es mit Kevin Owens gemacht hat und dann halt noch einen draufsetzen. Mhm. So. Charmanter wäre sogar vielleicht, wenn ich drüber nachdenke, dass Cody rauskommt und so sagt, ey, weißt du hier, der Matt und so und das Pup und der Michael Cole und so, die sind jetzt alle total enttäuscht von Randy Orton, aber ich finde das geil. Ich wollte genau das, so. So, nach dem Motto, dass er so ein bisschen die Mentoring-Rolle auf einmal annimmt. Hm. Dieser arrogante Pisser, weißt du? Und ja, dann Orton so sagt so, hey Mann, so, du brauchtest mich erst, um das wieder zu erfahren, so, jetzt bist du da, wo wir ein gutes, würdiges Match haben können und so. Vorher warst du ein Flinse, so. hattest deine Title-Matches auch, hast alles verloren. Da habe ich vergessen, hat er echt alles verloren, Orton. Also die großen Matches.
Ja.
So, und das könnte Randy Orton dann wieder so richtig ankotzen.
Geil.
So, dass du da auch noch mehr irgendwie Wut bei Orton reinbekommst und Cody aber irgendwie stark oben aufbleibt.
Geil.
Weißt Schöne. Du?
Ja, ja, voll, voll. Mag ich total gerne. Sehr, sehr schöne Idee.
Und dann ist Cody natürlich auch wieder ein Pisser gleichzeitig, wenn er das so tut.
Klar.
Weil die Leute mögen ja auch Orton. Und dann hast du ganz viel Drive da drin. Alles ja. brennt. Du hast überall Heat. Die Leute können sich aussuchen, finden sie das geil. Das ist wie bei Punk und Reigns. So, irgendwie, das ist dann ist Cody Rhodes so ungefähr da, wo es hier im Punk gerade ist. Die Leute finden ihn eigentlich, ist eigentlich ein arroganter Pisser so irgendwie. Aber ist halt auch irgendwie unterhaltsam und lustig. Ey. Viel drin.
Voll. Sehr, sehr schöner Gedanke. Ich glaube, Cody wird rauskommen und sagen, das ist genau der Randy Orton, den ich haben wollte, aber doch nicht auf Matt. So, du kannst doch, lass doch meine Freunde aus dem Spiel, nimm deine ganze scheiß Wut so, lass sie an mir aus. Was soll das denn? Bewahr dir das für mich auf. Komm, schlag mich hier. Hier ist meine rechte Wange. Hau da auch nochmal drauf. Gib mir alles, was du hast, mäßig.
Ja. Ja.
Das wird, glaube ich, der Cody sein, der da rauskommt, so in voller Face-Manier sozusagen. Ne? Und natürlich sauer über das Bauernopfer Matt Cardona dann letztendlich. So, aber gleichzeitig eben doch auch das ein Stück weit wissend, dass er das provoziert hat und gut findend, aber nicht gut findend, dass es, also dass er selber vielleicht auch nicht gesehen hat, dass das auch überschwappen könnte auf eben andere, die dann davon Leid tragen. So, ich glaube, diese Art Heldenfigur wird dann Cody schätzungsweise sein. Und aber trotzdem, so das wird sich halt aufbauschen und es ist dann schon so eine Pick Your Side Nummer im Endeffekt, ne? Das wird schon geil, glaube ich. Ich habe da schon Bock drauf.
Alter, Matt Cardona ist so scheiße.
Ja, ist richtig.
Niemand interessiert sich für ihn. Irgendwie so ein Riesen-Man-Child.
Außer dieser, also es ist schon ein bisschen witzig, also außer der Tatsache, dass es halt so einfach den Beziehungshintergrund mit Randy und mit Cody gibt, ist er halt wirklich die egalste Figur, die man hätte nehmen können zu dem Punkt, muss man ja fairerweise sagen. So. Aber ich fand das Aufeinandertreffen zwischen ihm und Randy schon saukomisch.
Ah,
wie Randy ihn angekläfft hat. Wie
der muss den in real hassen.
Also, wie er auch einfach so ihn... So, da finde ich das Vokabular dann halt auch einfach geil, weißt du? Dass er ihn einfach zu als so als Indie-Nerd, als Action, nee, was hat er gesagt mit Stooge?
Spiel mit deinen Actionfiguren, du bist ein Indie-Stooge.
Mark-Ass-Stooge. Mark-Ass. Großartig so.
Ja.
Und dann hinterhergeschoben halt, stay out of my business. Das ist so, weißt du, lass mich in Ruhe mit deinem Spielkram. So, das hier ist für mich halt Business. Hier geht es gerade um fucking Titel. Was weißt du eigentlich darüber mit deinen komischen Indie-Plastikgürteln für irgendwelche, wir schneiden uns gegenseitig die Haut auf Matches, so.
Ey Mann, er hat, you wouldn't understand, hat er auch noch hinterher geschoben.
Genau das,
so, ne?
Genau das. Das ist schon, das meine ich halt.
Also der hat den vernichtet.
Ja, ja, ja. Und, so und das ist dann schon geil, wenn Randy Orton dann eben rauskommt und sagt so, ey, ich lieb Cody immer noch, so, es ist wie ein Bruder für mich, so, aber darum geht's halt nicht, das hier ist geschäftlich und ich bin jetzt halt, was ich bin, damit ich gewinne, so.
Ja.
Cody hat's gewollt, okay, kriegt er. Er ist wahrscheinlich cool damit.
Ja.
Aber ist halt, was er wollte. Ist auch was, und es ist halt auch, was die Leute wollen. So, und hier haben wir das, in Anführungsstrichen, Dilemma. Aber was machen wir in dieser Situation mit den Telefonaten?
Das ist eine gute Frage. Ich find's erstmal so, jetzt so, diese ersten zwei Wochen, finde ich es irgendwie ein bisschen überflüssig. gehört für mich, ist für mich jetzt irgendwie gar nicht so das Riesenspannungselement. Ich kriege aber mit so, dass es viele Leute wirklich interessiert und das ist auch, macht man ja gerne so im Wrestling, ne, dass man irgendwie so ein Mysterium hat und die Leute spekulieren dann und das ist auch für Social Media und so ist das auch irgendwie cool und so hast ein bisschen Interaktion mit. Aber ey, mir ist es irgendwie relativ egal. Also, keine Ahnung. Weil oft ist sowas dann auch enttäuschend. Mhm. Das ist immer so das Ding, so, weißt du, Leute denken jetzt irgendwie coole Sachen so und dann ist es am Ende, keine Ahnung. Die eigenen Stimmen haben jetzt irgendwie ein Handy. Können jetzt anrufen. Ich weiß es nicht. Also, hast du da eine klare Theorie?
Nee, ich habe keine klare Theorie. Ich finde es einfach nur richtig scheiße. Mich kotzt das Todes an. Ich finde es, also wirklich, das ist das eine Element an dieser Geschichte, das ich einfach komplett überflüssig und unwürdig auch finde. Also ich muss wirklich so weit gehen zu sagen, ich finde es unwürdig für Randy Orton, weil, also du hast da ja schon einen Typen, der weiß, der hat einen Knacks, so, weißt du, und es gibt halt diese Stimmen in seinem Kopf, so, und von denen lässt er sich dann leiten und weiß auch, dass es nicht immer gut ist, was dabei rauskommt, aber er gibt sich dem dann halt willentlich hin. Er kann es ja offensichtlich inzwischen kanalisieren mit seinen, hab vergessen, wie alt Randy Orton ist, Jahren. Das war ja nicht immer so. So, ne, der hat halt den Hahn aufgedreht und jetzt plördert das da halt raus, so, und gut ist. Aber für mich tatsächlich ist das ein gefährliches Spiel, weil ich würde diesen Randy Orton eben nicht fremdgeleitet zeigen. Und es gibt ja offensichtlich jemand, der ihnen berät und Sachen sagt, mach doch dieses, mach doch jenes. Ich finde, das Stärkere für die Fehde Randy Orton gegen Cody Rhodes ist, dieser Randy Orton hat sich dazu entschieden, das so zu machen und folgt sozusagen seinem inneren Instinkt, dem Instinkt der Viper, dem Instinkt eines Killers so. Ja. Und nicht, da ist noch irgendjemand, den er dafür zu Rate ziehen muss. Ich will, dass Randy Orton wirklich aus eigenem Willen das macht und das sein innerer Drive ist und nicht irgendjemand von außen. Noch für mich macht es tatsächlich im Zweifelsfall die Geschichte schlechter und schwächer und diesen Randy Orton manipulierbarer und irgendwie weniger gefährlich tatsächlich. Ich würde das ganz schnell irgendwie versuchen aufzulösen, wegzulassen und unter den Tisch kehren. Ich sehe da wenig positives Potenzial drin, nur Gefahren eigentlich.
Ich bin bei dir und ich setze noch einen drauf. Das, was du sagst, würde mir auch viel lieber gefallen, wenn es einfach aus Orten kommt. Aber ich finde es noch viel dramatischer, dass man dann nicht noch weiter lieber erzählt, dass es von Cody Rhodes kommt. Also Cody Rhodes, wir haben das ja eben ausgeführt. Cody Rhodes hat das ja hervorgerufen bei Orton eigentlich. Er hat ja gesagt so, zeig mir die Viper, sei der Alte so, gib mir den besten Orton. Es hat viel mehr Gewicht dann auch für Cody Rhodes im Endeffekt, wenn er das will und forciert hat und hervorgebracht hat. Warum denn noch dann irgendwie eine weitere Instanz da reinbringen, die das da rauskitzelt?
Ja.
Das ist irgendwie scheiße. Deswegen, ich bin da nicht so drin, das interessiert mich gar nicht so.
Ja.
Ist auch unhöflich, während deines Interviews mit Michael Cole zu telefonieren. Finde ich korrekt. Ist nicht okay.
Ja. Und selbst, keine Ahnung, also wer soll es denn sein, damit es cool ist?
So. Ted DiBiase Jr.
Ich frag,
gerade im Gefängnis entkommen. Der hatte irgendwie so Steuerbetrug und Scheiß am Laufen. Wer den nicht kennt, ist ein altes Legacy-Mitglied.
Genau, war zu dritt. Ne? Randy Orton, Cody Rhodes und Ted DiBiase waren halt Legacy, die Second Generation Superstar Stable sozusagen, wobei Randy Orton ja sogar Third Generation ist.
Ja.
Aber wer sollte es sein, damit das cool ist? Also weißt du, selbst wenn du die Karte spielen willst, es war Cody und er hat sich von Cody die Erlaubnis geholt, das zu machen. Das schockiert mich nicht. Das kann mich nicht, egal was es ist, es kann mich weder schockieren, glaube ich, ehrlich gesagt. Also lass es Triple H sein, schockiert mich nicht. Lass es Ric Flair sein.
Die Evolution Guys.
Ist alles, also wirklich, ich finde alle Auflösungen, die ich mir gerade vorstellen kann, halt einfach nicht mehrwertig für diese Geschichte. Niemand von denen ist größer als Randy Orton und interessanter als es ist Randy Ortons eigener Wille und Drive, so. Keine Ahnung.
Ric Flair ist größer als Randy Orton.
Nicht als, also in seiner Karriere ja, aber nicht 2026 als irgendwie eine Instanz, die er nach irgendwas fragt.
2026
so. Nicht. Weißt du? Das ist halt so das Ding, weil Ric Flair ist halt wirklich so, ja, gib dem halt $100 und er macht dir den Job für irgendwas. So, also jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, weißt du, Ric Flair ist, das ist ja kein
Das wäre ja keine schockierende, krasse Personalie. Oh mein Gott, sie haben Ric Flair dafür bekommen. Wie haben sie das nur gemacht? So, nee.
Ja, der macht so Autoversicherungswerbung im TV und so. Und die ganze, ja.
Weißt du?
So. Ja.
Deswegen. Nee, ja. Ich finde, also ich fühle das nicht. Ich hätte das gerne nicht gesehen.
Ja.
Dass es da ist.
Haben wir es aber schon zweimal gesehen.
Ja.
Ja.
Ja. Einmal in bemerkenswert schlechter Auflösung und einmal in normal.
Ja, was war da los? Ja,
ich weiß auch nicht genau.
Vielleicht das Internet in Missouri. Ja. Yo.
Yo. Okay.
Aber cool. Also ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Rhodes wieder rauskommt. So.
Ja.
Ich hoffe, nächsten Freitag.
Ey, ja. Und Dings, diese Nummer mit den, mit auf diesem V der Treppenstufen, mit dem Stuhl da drauf und wie der Kopf da drin lag.
Mhm.
Das war schon geil inszenierter Shit. Das sah schon richtig jämmerlich aus, wie Cody da lag, und es hat richtig tump Gehalt, als Randy Orton da drauf geballert hat mit dem Stuhl. Das ist schon schön gemacht.
Gleichzeitig maximal safer Spot, so passiert
voll.
Nichts. Ja. Ein bisschen Blut-Visual noch und sowas. Also ist geil gemacht. Habe ich so auch noch nie gesehen.
Ja, klingt wahrscheinlich richtig scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass es gut laut ist für Codys Ohren, da zu sein. So.
Ja.
Aber davon abgesehen, wirklich guter, fantastischer, safer und trotzdem sehr effektvoller Spot. Ist geil.
Ja. Hallo, letztens schon eine Ohrenverletzung, als hier, wie heißt er, Kendrick Lamar, nein, wie heißt der Rapper-Typ, der da bei dem Heel-Turn mitgemacht hat?
Travis Scott.
Travis Scott hat doch Cody Rhodes auch irgendwie das Innenohr kaputt gehauen oder so.
Alle gegen Codys Gehör.
Kendrick Lamar wäre auch lustig.
Das wäre tatsächlich sehr, sehr lustig mit seiner sehr geringen Körpergröße.
Travis Scott ist auch recht klein.
Kendrick Lamar ist locker einen Kopf kleiner als Travis Scott.
Ja, okay. Koderich Rotz, komm raus und mach irgendwas Gutes, bitte.
Ja.
Okay, ey. Das war auch lustig, dass ich in dieser ganzen Episode irgendwie Fatu und McIntyre noch durch die Szenen geprügelt haben.
Ja.
Sowas liebe ich ja immer, ne? ein roter Faden-Brawl.
Roter Faden-Brawl.
Ja.
Ja, vor allem diese Suggestion davon, dass dieser Brawl halt einfach 3 Stunden geht.
Genau, 3 Stunden. Ja. 3 Stunden, dann klettern sie irgendwann oben auf so einer Plattform rum und so.
Ja.
Es ist wirklich so. Fantastisch.
Ja.
Ja.
Ja, willst du da rein?
Ja, was will man dazu sagen? Also, es ist halt einfach geiles Gekloppe von 2 Ochsen. Ja, also, ich find sowas mal geil. Ich bin für diese stumpfen Sachen, Femi Lesnar, Fatu McIntyre, wenn man das alles gut erzählt und die Leute cool sind und das geil performen, dann will ich das haben. Ich brauche davon so 2 bis 19 Sachen für Mania.
Mir ist Fatu McIntyre auch wirklich 3-mal lieber als der zwischenzeitlich in der Schwebe stehende Three-Way mit Cody noch drin. Ich finde das viel geiler. Ich finde das viel geiler, wenn diese beiden Ochsen aufeinander klatschen, so. Das für mich einfach mehr Mania-Feel als so ein Three-Way zwischen, also weißt du, wo so 1, 2, 3, 4, also wo so im Endeffekt 3 Fäden drin stecken, weißt du? Jeder mit jedem eine. Da ist mir das hier wirklich einfach lieber. Das ist mehr mein WrestleMania-Shit. So, finde ich schon gut. In all der Stumpfheit, in der auch das zustande gekommen ist, inklusive Kündigung von Drew McIntyre und dann, ah ja, okay, doch nicht. Also wenn ich Fatu noch verkloppen darf, dann komme ich doch nochmal zur Arbeit, so ungefähr.
Ja. Ja, also das, was da so von der Narrative, was da so erzählt wird, das ist mir jetzt auch eher nebensächlich so. Ich mag es halt, wie die sich einfach prügeln.
Ja, ja.
Ne, das sind 2 wirklich absurd harte Hunde. Und das macht schon Spaß.
Mit durch die Windschutzscheibe ziehen und shit.
Ja, fantastisch. Ey, Alter, das war einfach... McIntyre ist ihm einfach richtig reingefahren, hat ihn durch die Windschutzscheibe gezogen. Das ist schon geil.
Ja.
Also das war so eine Smackdown. Das war auch mal seit langem mal wieder eine gute Smackdown, die sich nicht lang angefühlt hat, die aktuelle, finde ich, für mich. Also ich hatte wenig Längen da drin, ehrlich gesagt. Und die hatte ich eigentlich immer, seit es wieder 3 Stunden geht. Und das hatte für mich so Attitude Era Vibes, weil da war es halt irgendwie immer so, dass da irgendwie an allen Stellen Chaos war. Und jetzt hatte man mal wieder ein ordentliches Chaos irgendwie. So, dann hast du noch so einen Danhausen da drin, der irgendwie in allen Shows mittlerweile rumläuft. So, das
Danhausen.
Also einfach so Chaos-Elemente sondergleichen, humoristisch, brutal, ja, spannend, hochwertig, billig. Ja. So. Also du hast gerade ein großes Potpourri an Qualität in der ganzen Quantität. So. Was aber irgendwie gut schmeckt, wenn man es irgendwie in so einen Boiler macht und aufkocht.
Mhm. Voll.
Seltsame Beschreibung dessen, aber ja. Also,
Ja. Ist ein bisschen wie eine Bowl. So, kannst überall so mal kurz reinpieksen oder reinlöffeln und das ist immer irgendwie überall andere Flavors.
Ja.
Aber irgendwie alles, du würdest es jetzt auch nicht durchmischen wollen, sondern es ist schon so genau das. So, jeder Happen einfach so ein kleines Geschmackserlebnis für sich.
Das ist fantastisch. Auch jede Gabel, du kannst ja auch dann so 1 bis 3 Sachen mischen auf einer Gabel.
Genau.
Auch mal wieder neu, dann mischst du das nächste Mal wieder andere 1 bis 3 Sachen. So,
richtig,
ne?
Genau.
Ey, diese gottlosen Pissflitschen da draußen. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, so schäm dich. So, ne? Die so eine Bowl mal bestellen irgendwo und diese echt durchmischen.
Finde ich weird, ey.
Was soll denn das? Was ist denn los bei euch?
Komplett weird. Einziger Grund, weshalb man das machen könnte, ist, wenn man das Gefühl hat, okay, die ist zu trocken, ich muss da überall jetzt die Soße reinrühren. Das ist die einzige wirklich legitime Ausrede, die ich dafür sehe. Ansonsten bin ich da komplett bei dir. Das ist eine Eigenschaft dieses Gerichtes, dass man es episodisch essen kann.
Episodisch
weißt
essen.
Du fängst mit deiner least favorite Zutat an, so, und dann arbeitest du dich zum Highlight hoch. So macht man das.
Ja,
und zwischendurch kann man natürlich dann immer wieder Sachen mischen, ne? Also, das meine ich halt auch damit. Man soll das natürlich nicht einzeln essen, sondern es ist halt wirklich so. Bau dir dein Erlebnis. Nimm diese Verantwortung wahr. So, mach nicht diese Gleichmacherei, dass es dann doch wieder jeder Happen gleich ist. Was soll das denn?
Außerdem zahlst du mittlerweile 20 Euro für jede Bowl bei ihnen.
Einfach nur, weil sie Bowl heißt, so.
Ja. Ja, also ich bin, glaube ich, eher der Freund davon, die least favorite Zutat entweder nicht zu bestellen.
Ja, schon klar.
Oder halt sie wirklich mit irgendwie vielleicht deiner favorisierten Zutat zu mischen. Weil manchmal sind die least favorites gut in Kombi oder werden besser,
ja,
mittelmäßig in Kombi mit anderen Dingen.
Ich finde sowieso, also Bowl richtig essen ist schon mehr oder weniger alles mal mit allem gegessen haben, so, in so Kombis.
Mhm.
Aber technically würde ich meiner favorite Zutat nicht antun, sie mit meiner least favorite Zutat zu paaren.
Aus Respekt.
Aus Respekt tatsächlich, ja, auch um des Geschmackserlebnisses willen, sondern ich würde dann die schon eher innerhalb der hochklassigeren Zutaten kursieren lassen. Aber es ist jedem natürlich selbst überlassen.
Ja, Kompromisse müssen nicht unbedingt sein beim Essen. Also genau, weil das Schlechte wird mittelmäßig und das Gute,
genau,
wird aber auch mittelmäßig.
Richtig.
Dann im Endeffekt.
Genau.
Naja, verstehe ich den Punkt. Ja. Also es ist halt, ja gut, es ist halt Tagesform auch.
Voll. Worauf man auch gerade, also wie viel man auch gerade Bock hat, genau das zu probieren. Ja. Aber gut,
Top 7 der besten Bowl-Zutaten.
Boah. Reis.
So dumm es klingt, aber Reis muss halt tatsächlich sein. Das ist
extrem wichtig, ja. Aber es ist schwierig, eine Top 7 zu machen damit, oder? Also, weil,
ja, was für eine Bowl hat man halt, ne?
Ja, ja, also genau, 7 Zutaten wäre halt eine fertige Bowl wahrscheinlich, ja, so, ja, schätzungsweise.
Ja.
Und dann kommt es ein bisschen drauf an, weil wenn ich jetzt eine Top 7 aufmache, heißt das nicht, dass ich genau diese 7 Sachen in derselben Bowl haben wollen,
ja,
würde.
Ja, das stimmt, ja.
Ja,
ja, okay.
Das würde ein sehr seltsames Rezept daraus machen und das ist eigentlich deine Aufgabe in diesem Podcast.
Ja, stimmt.
So, also
Post-Workout-Bowl geht, kann man sehr gut machen.
Genau, also wenn ihr das wissen wollt, was Niklas jetzt gesagt hätte, dann hat es wahrscheinlich irgendwas mit Thunfisch zu tun, gutem Olivenöl, viel Knoblauch. Es riecht übrigens auch schön nach Knoblauch hier.
Ja, ich habe eben wieder gezaubert.
Ja, ja. Ja, dann sehen wir weiter. Danhausen. Da warst du gerade bei Danhausen. Entschuldigung, aber warum ist denn Danhausen auf einmal so unterhaltsam?
Ja, der ist nicht unterhaltsam, der ist over as fuck.
Das ist ja wirklich fantastisch lustig.
Er dreht völlig durch. Also die Leute, wenn er Backstage auftaucht, er macht schon so den Ohrmove, dass er in die Halle horcht. Und ja, die Leute drehen durch.
Ja,
so.
Danhausen Social Media ist auch Gold.
Ja, richtig stark. Interagiert auch mit allen Wrestlern und Wrestlerinnen.
Und auch nicht Wrestlerinnen und Wrestler.
Ja.
Einfach mit jedem und allem, was er findet. Es ist wirklich crazy so.
Ja.
Es ist wirklich crazy. Ich liebe, also der verfluchte Miz ist ein Highlight.
Ja.
So wie er von seinen Pechgeschichten erzählt und dann, ja, auch noch in stumpfster Slapstick-Manier eine Leiter auf den Kopf bekommt.
Das ist unfassbar.
Das ist herrlich.
Und ich liebe sehr, dass das iShow Speed, der wieder unerträglich grässlich war, wie immer.
Das ist wirklich schlimm.
Also wirklich der heelischste aller Promi-Gäste, die sie halt haben.
Ja, schon. So abartige Performance auch.
Ja, dass er jetzt verflucht ist, finde ich auch erstmal per se gut.
Erstmal gut. Das wird sich in seinen Streams, was auch immer der Typ macht, so wird sich das wahrscheinlich zeigen.
Ja.
Denke ich mal. Ne? Nimmt das so mit.
Ja.
So,
schätzungsweise, ja.
Aber auch krass, dass man Danhausen mit ihm kombiniert.
Voll!
Also, das ist ja wirklich irre, so.
Ja. Auch diese ganze selbstverständliche Trotteligkeit, mit der Danhausen dann versucht, da irgendwie sich selbst zum Highlight zu stehen. Wie er sich halt einfach vorstellt als WWE Legend Danhausen.
Ja.
So. Es ist alles so stumpf und so einfach und so unlustig und genau deswegen so witzig. Es ist so dumm. Herrlich.
Ich bleib dabei, ne? Ich bin bei dieser WrestleMania Season entweder für die richtig dummen Sachen oder für die zwei richtig tiefgehenden Sachen.
Mhm.
Alles dazwischen habe ich irgendwie wenig Sinn für, so gerade. So,
ja.
Keine Ahnung, Becky Lynch, AJ Lee, so, ist mir irgendwie egal. Und also, aber das stumpf, ich habe eigentlich eine Bowl aus zwei Zutaten. So, WrestleMania ist für mich eine Bowl aus zwei Zutaten. Die eine ist wirklich hochwertig, beste Nährstoffe, so richtig geil, braucht man zum Leben, isst man und es lebt 10 Jahre länger. Und die andere ist richtig saulecker, aber ultra ungesund.
Ja.
So, das ist dann dieses stumpfe Danhausen und Fatu und McIntyre hauen sich von Plattformen runter.
Reis
so.
Mit Hühnchen.
Aber so abartig mariniertes Hühnchen, weißt du? So richtig so aus den Hinterhöfen bulgarischer Hunde. Kampfzüchter, die auch Hühner haben. Und mit dem Smegma von Berglöwen marinieren.
Geht das schon als Bowl durch? Reis mit Hühnchen bestimmt, oder?
In einem bulgarischen Hinterhof, den ich gerade beschrieben habe, auf jeden Fall.
Bulgarisch.
Bulgarisch. Ja, Mann.
Gut, das ist gut für unser Restaurant. Das nennen wir Bulgarien.
Ja.
Das suggeriert erstens, es gibt Bowls, zweitens, dass das gar ist, was wir servieren und ja.
Mehr Essensfragen für den anstehenden Q&A-Podcast. Wir hatten etwas zu wenig letztes Mal.
Das stimmt, ja.
Ja.
Dürstet es dich nach Essensfragen? Bist du hungrig?
Ja.
Ja, okay.
Bulgarien ist schon mal stark. Ja.
Oh Mann.
Rusev auch einfach der Kellner.
Ja, natürlich.
Ja.
Immer schlecht gelaunt.
Ja. Aber ehrlich, Leute haben Durst nach Ehrlichkeit, sagte ich eben. Ja, genau. Ja, Danhausen, also geil, lustig. Ja.
Rusev auch, ne? Ein williges und gut inszeniertes Opfer auf dem Weg von Oberfemi zu, oh mein Gott, Oberfemi.
Ja, ja, die machen alles richtig mit Femi. So. Ja. Auch, dass man da Rusev hinstellt. Rusev ist halt der Temo Lesnar dann in dem Fall, ne? Ist auch halt irgendwie so ein Powerhouse-Dude, der irgendwie krass ist, so, aber dann auch irgendwie nicht. Aber ist genau richtig, dass man das so aufbaut.
Ja. Das ist jemand, gegen den du Femi halt einfach auch mal stark aussehen lassen kannst, ohne dass es für den jetzt ein schrecklicher Verlust ist, so.
Ja.
Und trotzdem ist es ein, oh krass. Ja. Andere Leute sehen aber gar nicht mal so stark gegen diesen Rusev aus, sondern eher umgekehrt. Deswegen, das ist schon geil.
Ich hätte mir, also ein Heel Sheamus wäre auch noch geil gewesen. Hätte man auch noch gut vereicht.
Ist aber weit weg.
Der verletzt ist. Ist der verletzt?
Weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall nicht in den Shows und lange nicht Heel gewesen.
Ich vermisse Sheamus.
Ja, verstehe ich. Ich vermisse Gunther gerade.
Boah, kann Gunther nicht Sheamus retiren? Auch geil.
Klar kann er das.
Ja, kann alles, ne?
Aber,
Diese Gunther-Sache, ne? Lass auch kurz drüber reden, weil es interessiert auch, glaube ich, Menschen. Gunther wird seinen geilen WrestleMania-Moment haben und ich bleibe auch dabei, dass Gunther Rey Mysterio bekommt zu Mania. So, es ist aber, glaube ich, einfach der Szenerie geschuldet gerade, dass Gunther nicht da ist, weil du ein bisschen Fokusaufteilung machen musst.
Ja, glaube ich auch.
So, ne? Du kannst nicht alle Menschen in deinen Shows unterbringen. Du musst den Fokus auf irgendwie 2-3 Leuten lassen.
Ja.
So, da reden wir immer mal wieder rüber und wir reden da vor allem auch in WrestleMania-Seasons drüber, so dass das super wichtig ist.
Ja.
So, du hattest ja manchmal sogar, es gab sogar, dass in einer Show mal irgendwie so 2 große Main-Events waren. Ich weiß nicht mehr, wann das war, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war. Da musstest du das auch immer so splitten. Hast du mal auf einmal 2 Wochen die einen Dudes nicht gesehen, dann waren nur die anderen da und so. Das ist super wichtig. Und ich glaube, Gunther erlebt das gerade in der Form, wo er in der Phase, wo er gerade nicht da ist. Und dann kommt er aber die letzten 3 Wochen vor Mania oder 2 oder so viel sind es gar nicht mehr, kommt er da nochmal und macht was mit Dragon Lee und dann kommt Rey Mysterio und dann machst du Mysterio Gunther oder so.
Das braucht auch einfach null Aufbau. Ja. Gar, also was willst du in der Zwischenzeit auch erzählen? Es ist einfach, es wird einmal angesetzt, dann steht das fertig.
Ja, beziehungsweise es muss erst noch eine Woche geben, wo dann irgendwie ein heftiger Beatdown von Gunther gegen das Studio kommt oder so. Ne?
Genau, aber
der Heat ist ja sofort da.
Genau, und es braucht dann ab diesem Zeitpunkt, wo sich das anbahnt, braucht es einfach keine Geschichte, keine Wiederholung, keine Erklärung mehr.
Ja.
Es ist dann halt einfach da.
Ja,
so. Ja, das denke ich auch.
Ja, ist gut. Ach so, kriegen wir, wo wir gerade bei Mysterio sind, kriegen wir Mysterio gegen Bella?
Ja.
Bei Mania, ja, ne?
Ja.
Ja,
ich denke schon.
Offensichtlich.
Also nach dieser Raw, ja.
Gut, okay.
Oder, also vom Ding her fände ich es fast ein bisschen geiler, McDonough gegen Bella zu kriegen, so. Ich glaube, das würden die beiden auch lieber wollen.
Hm.
Aber, ja, nee. Also es ist schon eher Dominic gegen Finn.
Wahrscheinlich,
einfach von der, ne? Größenordnung her auch, muss man ja fairerweise sagen.
Also sonst müsste man wieder Penta gegen Dom machen.
Ja.
Und das gab's jetzt so oft.
Ja.
Alter, wie viel Pyro hat Penta eigentlich?
Alle.
Der Ring ist explodiert.
Der hat alle, die von den Entrances von Brock Lesnar und Roman Reigns übrig bleiben.
Ey! Die Ringpfosten sprühen, da hast du diese komische Fontäne dahinter. Alles geht hoch, wenn Penta im Ring steht.
Ja.
Crazy shit, ey. Ja. Ja. Vakea und Morgan sind so ein bisschen unter die Räder gekommen bei dieser Raw, ne? Die hatten nur so ein bisschen Brawling im Dunkeln, mehr oder weniger.
Mhm.
Das war mir ein bisschen zu wenig.
Und auch wieder so ein Fokus-Ding wahrscheinlich, ne?
Weiß ich nicht. Ja. Letzte Woche ging's, stimmt, da hatten sie Video-Packages und noch On-Screen-Sachen, so, ja.
Und Liv kann halt auch nicht alles überall machen, so. Du hast sie, also die Fehde Finn Balor gegen Dominic Mysterio ist ja eigentlich so eine Sideshow von Finn Balor gegen Liv Morgan. Das hat sie ja auch sehr klar gemacht in diesem Einspieler.
Mhm.
Und das ist so ein bisschen jetzt das Ding, dass man das beides gleichzeitig erzählt, ist so ein bisschen zulasten von Stephanie Vaquer.
Mhm.
So. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil die Finn gegen Liv Nummer natürlich eine ist, die hast du über Monate hinweg aufgebaut. Also würde mich nicht wundern, dass, wenn wir zurückgucken, dass die schon über ein Jahr im Gange ist.
Ja, true.
So, und das ist eigentlich die viel gewichtigere als Liv Morgan Vaquer. Und wenn halt sich jetzt in der Folge es so ein bisschen anfühlt, dass Stephanie Vaquer für Liv nur eine Episode in dieser Geschichte, die Matriarchin und damit die Nachfolgerin von Rhea Ripley, mhm, bei Judgment Day zu werden, so, mhm, und zu sein und das auch als Titelträgerin zu sein und die Gruppe wieder zum Erfolg zu führen, dann macht mir das Stephanie Vaquer unnötig klein. Deswegen, ich beobachte das auch mit ein klein wenig Sorge.
Mhm.
Weil, das hast du im letzten Road to WrestleMania Podcast auch gesagt, so, Finn Balor ist halt gerade auch einfach nicht, der ist halt natürlich nicht Main-Event-Level Finn Balor, von seinem Status her, nicht von seinem Wrestling, sondern von seinem Status her. Der hat halt einfach ewig lange in der Midcard rumgewuselt, so mit Judgment Day. Und eigentlich müsste Liv Morgan gegen Stephanie Vaquer größer sein als das.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch, ganz klar. Die müssten eigentlich sogar Main Event sein, also von Nacht 1 oder so.
So. Werden sie aber nicht sein.
Nee, das hat Randy Orton auch klar gemacht, ne?
Ja.
Der sagte ja auch einfach Main Event, hat er also nochmal so nach vorne gegangen,
ja,
und sagt das in seiner Promo. Es wird hundertprozentig Rhodes gegen Orton beim Main Event Tag 1 sein und Punk und Reigns Tag 2. Lege ich mich fest.
Ich kann es mir auch umgekehrt vorstellen. Ich hätte dir die Frage stellen wollen, was für dich gerade das größere Main Event ist.
Punk und Reigns.
Okay.
Ist für mich viel größer, viel mehr Strahlkraft von den Leuten auch her. Ey Mann, und das liegt vor allem an Reigns. So, für mich. Ja. Aber das ist Sympathien geschuldet. Aber auch geht nicht nur mir so. Also die Crowd war dann schon auch wieder. Also Punk hat es sehr schwer momentan.
Ja.
Also Punk hat es sehr schwer und ich will direkt mal da reingehen gerade.
Ja.
Es gibt
Überleitung
diese,
geglückt.
Es gibt, ja. Es gibt diese Meister, so, die können halt 99% der Crowds kontrollieren, so, ne, mit dem, was sie tun. Punk gehörte mal dazu.
Hm.
Ich habe das Gefühl gerade nicht mehr, dass Punk das weiter einfach so aus dem Ärmel schütteln kann, so. Wenn eines deiner Top-Babyfaces, sagen wir mal, Punk ist noch ein Babyface, wenn der 4 oder 5 Mal in seiner Promo den Städtenamen Boston sagen muss, dann ist das schon auf eine Art erbärmlich. So, das ist halt Cheap-Hop-Picking, so, ne? Der hat, was hat er alles gesagt? Ich glaube, er hat es wirklich, ich habe so 3 oder 4 Mal gehört. Er hat dann noch gesagt, in dieser Blue-Collar-City hier und Boston und dann nochmal seine Catchphrase, wie, ne, it's great to be alive in Monday Night in Boston. Wirklich so mehrmals gesagt, so, das sollte er eigentlich nicht nötig haben. Und das Publikum war nicht so richtig geil darauf auch. So, Boston ist, glaube ich, auch ein bisschen härter. So,
die, Boston also ist, glaube ich, ein hartes Pflaster.
Die wissen, was los ist so im Wrestling. Und da war die Waage klar bei Roman Reigns auf eine Art, der das halt einfach cool macht und der dann auch noch den Rage-Moment bekommt, so, den die Leute ja auch haben wollen. Leute stehen ja auch auf Rage-Momente so irgendwie. Also Punk hat's schwer, Alter. Punk hat's schwer. Nicht nur bei mir, sondern mittlerweile auch bei der Crowd, glaube ich. Wie hast du es wahrgenommen? Halt, ich hol mir ein Bier.
Ich habe es so ähnlich wahrgenommen. Und
ich habe gesagt, halt, hol dich mit dem Bier, du kannst doch einfach weiterreden. Okay, ich höre dir das zu. Ich gerade wirklich.
Also normalerweise gehst du halt einfach ein Bier holen und kommst wieder und das Gespräch geht ganz normal weiter.
Ja, stimmt.
Also was hindert dich jetzt gerade daran, das so zu machen wie immer? Warum tust du so, als würdest du in einer Mansion leben, in der du erstmal in den Westflügel laufen musst, um scheiß Bier zu holen?
Ich muss durch die Bibliothek.
Die ist in diesem Raum, Luftlinie von dir, 4,5 Meter entfernt.
Keine Ahnung, wie viel 4,5 Meter sind.
Nicht 400, 4,5.
4000 Meter.
Ja. Geh Bier holen.
Okay.
Also dir.
Ja. Ich muss vielleicht auch noch pissen, Alter.
Nee, also jetzt musst du dich schon für eins entscheiden.
Kann ich das Bier holen, damit aufs Klo gehen?
Ja.
Okay.
Aber dann mach ich auf Pause.
Ja, okay.
Oh, die Varianz der Getränkeöffnungsgeräusche, die du heute an den Tag legst. 2.
Ja, Mann. Gleich hole ich noch so ein Holzfass raus und schlag das an.
Das hatten wir noch nicht.
Nee,
das hatten, das wir, hatten nicht. Wir tatsächlich noch nicht.
Muss Oder so sagen. Eine 5-Liter-Dose.
Ja, die klingt auch anders als die 0,5-Liter-Dose, die du vorhin hattest.
Ja, klar. Das hat ja auch einen Zapfhahn tatsächlich. Also diese, ja, kleinen Pissdosen.
Cheers.
Warte, oh, rechte Hand. Cheers. Oh, geil.
Ah, so, wir wollen über alte Leute sprechen.
Ja, Mann. Old.
Das Christoph Maria Punk.
das ist Old-Ding, ey. Wirklich, lass mich dich kurz fragen.
Ja.
Es ist ja irgendwie offensichtlich, dass CM Punk old ist.
Ja,
so, ne?
Korrekt.
Geil, etliche Signs auch jetzt bei Raw im Publikum.
Ja.
Musste man das jetzt thematisieren bei WWE, um dem Wind aus den Segeln zu nehmen? Oder warum tut man das? Alte Fregatte.
Ich finde, das passt einfach. Also,
wenn ja, jetzt, der ist alt, das passt, das stimmt.
Nein, auch in diese Auseinandersetzung. Weil wenn wir einmal kurz zurückgehen zu, was wir in der letzten Episode besprochen haben, da haben wir uns ja in das Thema reinbegeben, dass die Top-Faces von WWE halt einfach ziemlich toxische Persönlichkeiten zu sein scheinen.
Ja, hört so, die Episode.
Ist immer noch ein hörenswerter Take, hat sich nicht verändert. So, es bleibt bei Cody auch immer noch so. Randy Orton ist dazugekommen in die Liste. Ja. so, und das gilt für Punk und Roman weiterhin. Und natürlich beleidigen die sich auf die billigste, oberflächliche Art halt einfach auch. So, also weißt du, wenn in so einer Raw-Promo am Ende die Highlight-Line von Roman Reigns ist, du bist alt, dann zeugt das auch von einer gewissen Stumpfheit in dieser Auseinandersetzung. So, also wirklich so, das sind halt einfach zwei Dudes. Das ist jetzt die Erzählung gerade. Die finden sich schon irgendwie auch einfach richtig kacke gegenseitig so und wollen auch einfach deutlich zeigen, dass sie keinen Respekt voreinander haben und im Zweifelsfall jede noch so billige Scheiße bereit sind zu sagen, um den anderen auf den Sack zu gehen. So. Und ich finde, erzählerisch hat Punk das auch gut eingefangen und gesagt, es ist mir scheißegal, ob du sagst, dass ich alt bin oder nicht. Naja, weiß ich nicht, ob ich dir das glaube, lieber Christoph.
Er ist halt vorher deswegen durchgedreht nach der Line, ne?
60, zugeschlagen, ne? Ja. Aber er hat es dann auch wieder auf diese CM Punk-Art halt einfach eingeordnet und gesagt, so, naja, es kommt jetzt, ey, könnt sagen, so viel ihr wollt, dass ich alt bin. Ich sage auch zu mir, dass ich alt bin. Ich bin ja alt, ich bin stolz drauf, dass ich alt bin, aber mein Young Boy. Und dann dreht er eben halt das Ganze wieder um, weißt du? In eine genauso stumpfe Beleidigung, so.
dieser Jungspund, der unter mir groß geworden ist, der hat mir doch nicht zu sagen, ob ich alt bin, solange ich hier den Gürtel trage und ihm die Leviten lesen kann. So, das ist so ein, auch hier wieder, finde ich, stumpfes Back and Forth zwischen den beiden, was die sich so von Latz knallen an Scheinargumenten und an einfach dämlichen Beleidigungen. Natürlich muss da einfach das Offensichtliche rein, du bist alt. Und natürlich muss in den Konter rein, Bruder, tu mal nicht so, als würdest du dir nicht deinen Bart schwarz färben, damit man deine grauen Härchen nicht sieht. So.
Ja.
Weißt du? Es ist so einfach und so stumpf. Aber es ist tatsächlich, gerade bei den beiden, viel stärker als bei allen anderen, schon irgendwie süß, dem zuzugucken, weil sie ja gar keine Hehl daraus machen, dass das einfach richtig doll zwei männliche Egos sind, die sich, denen, wie gesagt, jede stumpfe Beleidigung recht ist und die sich im Zweifelsfall auch von jeder Scheiße kränken lassen. Mhm. So. Und genau so spielen die halt miteinander. Deswegen, ich finde das, natürlich musst du dann darüber reden, dass der alt ist. So.
Ist schön gesagt. Sie unterstreichen halt wirklich tatsächlich unsere Takes aus dem vorletzten Podcast, so, ne? Das,
klar.
Mit das Toxische und dieses, auch dieses Schwache dann so da drin, ne? Dieses
voll.
Schwache am stereotypischen Mann.
Ja.
So dieses, weißt du, diese stumpfen Beleidigungen und dann ist dein Ego halt so klein, dass du dann halt durchdrehst. Weil die hatten ja beide jetzt ihren, der andere hat mich dahin gekitzelt, dass ich dann handgreiflich wurde. Moment. So, ne? Und genau, vor allem der eine hat es jetzt letzte Woche gehabt, weil ihm gesagt wurde, dass er alt ist. So, ne? Ich weiß gar nicht, warum ist Reigns jetzt so ausgetickt? Was hat Punk gemacht?
Jetzt jüngst wieder. Bei der diesigen Raw. Gar nichts.
Das war jetzt nicht so eine Line. Das war eher so eine Gesamtsituation.
Genau, es war ja eigentlich eher Dings. Jay war immer noch sauer und ist dann auf Punk losgegangen, weil er nicht mehr zu halten war. Und dann ist Roman halt hinterher.
Ja, stimmt. Und Jimmy auch.
Genau,
und
so, also Roman war, wenn dann, eben derjenige. Roman ist, also bei dem war es halt dann dieser Familien-Dingsbums-Moment, ne?
Ja.
Aus der Vorwoche.
Ja, stimmt. Es war auch generell, also es war ja, da haben sie auch wirklich Wert drauf gelegt. Social Media-wise wurde das auch von WWE sehr, sehr ausgeschlachtet, ne? Dass halt Jey Uso am Ende noch so gesagt hat, so, Alter, jetzt pack ihn dir, so, geh rein. Der hat dann auch Joe gesagt während der Show, so, ne? Was das nochmal auf eine ernstere Ebene zieht, so. Das heißt, das Interessante bei dieser ganzen Reigns Nummer ist tatsächlich weiterhin für mich die Beziehung zwischen Usos und auch die Charaktere von Jay und Jimmy, die ich weiterhin sehr spannend finde, da drin. Und dieses ganze Samoanische, so worauf ich stehe. Wo Punk dann ja aber auch einfach weiter seine kleinen Sticheleien setzt, so, ne? Indem er halt nochmal sagt, so, ey Mann, wie viele Samoaner haben mich jetzt angegriffen in den letzten Tage? Zero! Und so, also Punk war mitunter albern sogar bei dieser Promo, so, ne? So eine ganz klar sichtbar gemachte Leichtigkeit, wo man hinterfragen muss, wie leicht die dann wirklich ist, wenn die so offengelegt wird. Am Ende hat er noch gelacht nach dem Beatdown und so. Gefiel mir ganz gut eigentlich. Die Beziehung, so diese, also die Bloodline-Geschichte im Prinzip, die da gerade nochmal so ein bisschen auf eine andere Ebene transportiert wird, finde ich noch am interessantesten. Interessanter als die Inhalte der wirklichen Promos.
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde aber tatsächlich total interessant, dass also hier jetzt, du hast ja aufgemacht mit Punk kriegt die Leute nicht hinter sich. Ne? Und hat es schwer. Und das finde ich tatsächlich interessant, weil es sagt viel über die Leute. Weil wenn ich diese beiden jetzt, Roman Reigns und CM Punk, einmal auseinander dividiere, ne, und mir wirklich mal kurz angucke, was die gerade so machen, dann ist mein persönliches Bild jetzt wieder, es hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, aber wie ich das im Moment lese, ist, Punk spielt. Punk ist all business. Punk ist Champ. Punk weiß oder glaubt zu wissen, via Roman Reigns und auch um ihn herum die Leute, die einfach zu Roman Reigns dazugehören, ne? Sind ja auch so ein Jimmy und so ein Jay, wie er die halt benutzen kann, welche Knöpfchen er drücken muss, damit die halt emotional werden, weil er denkt, da habe ich Angriffsfläche. Wenn die emotional werden, werden sie unüberlegt, werden sie hitzköpfig, so, dann knallen sie auch aneinander und beschäftigen sich miteinander und so. Und wenn das dann platzt, dann ist das passiert, dann kann ich immer noch hinterher drüber lachen, weil es ist genauso gekommen, wie ich wollte. I can blame. So.
Ja.
Und das macht er halt mit der typischen CM Punk Art. Und bei wiederum Roman und vor allem auch den Usos, so, oder noch am stärksten Jay, aber auch bei Roman selber, da geht es halt in das Persönliche, so, ne, die sind persönlich angefasst davon, die haben ein persönliches Problem mit der ganzen Nummer, so. Und es ist halt schon witzig zu beobachten, wie diese eher, ey, man, CM Punk macht das ja auch einfach komplett offen, der sagt halt, ey, wir sind hier im Shit-Talking-Business, so.
Ja, stimmt.
Das ist, was ich mache, so, ja. Und ich hype so meine Kämpfe, so. Ja. Und die Leute turnen dann aber zu dem Typen in ihrer ganzen, also muss ich dann auch so sagen, in ihrer ganzen Kleinkariertheit turnen die Leute zu dem Typen, der sich davon eben persönlich anfassen lässt. Und das ist halt tatsächlich sehr entlarvend über dieses Publikum, dass sie in dem Fall den, also beide sind ja ehrlich mit dem, was sie tun, so, ne? Aber eigentlich ist die Reigns-Seite für mich gerade die Kleinkariertere und Punk derjenige, der halt einfach sein Spielchen macht. Das kann man unsympathisch finden, auch zu Recht. So, aber der spielt eigentlich sein ganz normales Spielchen und das völlig offen mit all der Einfachheit, so, ne? Auch so diese Cheap Pops, die du angesprochen hast. Genau das, so. Auch mit dem, ja, und dann läuft er halt hier rum und muss alle Leute darum bitten, dass sie ihn acknowledgen. Ich sag einfach, wie es ist. Ich bin der Beste der Welt. So, ich muss das nicht sagen. Naja, doch. Also, du hast es ja gerade auch gemacht, so, um zu zeigen, du kannst es auch. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde es schon sehr interessant, wie sie sich dann doch auseinanderentwickeln und, aber abgesehen davon, dass sie halt auf unterschiedliche Weise sozusagen in dieser Nummer jeweils kleinkarierte Männer-Egos sind, gleichen sie sich dann halt doch wieder total auf so eine Art. Und das mag ich schon sehr. Und ich mag auch sehr gerne beobachten, was das so mit diesen Dynamik macht. Wie dieser Punk dann auch alleine ist und das Publikum versucht, auf seine Seite zu ziehen, um nicht allein zu sein, wohl wissend, dass Roman Reigns Leute hinter sich hat und auch das Publikum aktuell hinter sich hat. Und das eine Argument, mit dem man das Publikum holen kann, ist halt dieses Part-Timer-Ding, ne? So, aber die Leute nehmen es halt im Moment nicht, witzigerweise, weil sie halt so froh sind, dass Roman jetzt gerade da ist und rauskommt. Und sie chanten ihn halt raus mit OTC und feiern das dann ab, dass er da ist und vergessen darüber, wie lange er einfach zwischendurch nicht da ist und Punk jede scheiß Woche da abliefert und auch jeder Kack-Europa-Tour und so weiter und so fort.
Ey, das ist ein Grund, ne? Aber in der letztwöchigen Raw hat Reigns ja da sogar inhaltlich was zu gesagt, nämlich, dass es ihm wichtig ist, für seine Familie da zu sein gerade. Das heißt, damit hat Reigns für mich das Ding beendet.
Voll. Da stehen auch Werte gegeneinander, ne? Dieser Business-Punk und dieser Familien-Roman.
Genau, und Familien-Roman Reigns zieht halt immer mehr. Das ist also, wenn das der Grund ist, warum du zu Hause bist, dann bist du eigentlich ein Face-Argument hoch drei, so.
Ja.
Ne?
Ja.
Also, wenn du sagst, ich bin jetzt zu Hause, weil ich irgendwie mit meinen Kindern und so Zeit verbringen will, das finden doch alle nett und cool, so. Mhm. Das musst du ja nicht sagen. Kann auch sagen, so, ja, ich mache Part-Timer, weil's reicht. Ich kriege hier mal eine Kohle.
Ja.
So, fuck it. Was soll ich mich hier aufreiben? Das hat Reigns ja auch so die letzten Jahre tatsächlich kommuniziert als
Heel. Korrekt.
So. Ja. Und jetzt hat er das gemacht, deswegen das Argument ist raus, ja.
Aber das spielen sie halt die ganze Zeit mit sich, ne? Du sagst was, ich zieh dir was, ich nehm's dir wieder weg. Ich nehme dir etwas weg, bevor du es sagen kannst und sage dann wiederum etwas. Das geht die ganze Zeit einfach hin und her.
Ja, so. Wir hatten ja jetzt schon zwei, drei Beispiele dazu. Ja, stimmt. Das Old-Ding hat er jetzt im Nachhinein dann wieder entkräftet und so.
Ja.
Also im Endeffekt sind beide komplett von einem anderen angefasst.
Voll.
So, ne? Beide versuchen, ihre Spielchen zu machen.
Ja.
So,
beide fühlen sich auch jeweils überlegen.
Ja.
Auf ihre Art.
Ja.
Und sind aber trotzdem beide maximal gereizt.
So lustig eigentlich, voll, ne? Beide so Masken aufgelegt und auch interessant eigentlich, dass Reigns jetzt zum Ring kam und als erstes sagte, so, bevor er überhaupt was zu Punk sagt, so, Digga, Usos, verpisst euch so, geht mal weg, so, bitte, so. Weil, ich glaube, Reigns will halt eben gar nicht, dass die Usos da so mit reingehen, weil es im Endeffekt einfach eine Mechanik ist, die Punk bedienen kann, so. Das macht Reigns angreifbar auf eine Art.
Mhm.
So, ne, weil, ja, genau, gerade so ein Jay, der gerade auf dem Warpath ist, so unberechenbar ist, fände ich auch geil. Das ist übrigens mein Lieblings-Jay Uso, ne?
Zu Recht.
Er kläfft halt wieder einfach rum wie so ein Bekloppter. Das ist so geil.
Ich mag das generell, also ich finde auch total interessant, dass du das nochmal ansprichst. Das wäre mir gerade durchgerutscht. Dass dieser Roman Reigns mit diesem Tribal Chief Vibe dann auch wieder rauskommt und erstmal seinen Cousins Ansagen macht. So.
Ja.
Ich glaube, das ist einerseits tatsächlich das, was du sagst, so dieses Signal zu senden von Roman Reigns hat das mehr unter Kontrolle, wenn er für sich ist, so als wenn Punk die spielen kann, weil wenn Punk das nicht kann, kann Roman das wiederum benutzen. Mhm. So, Punk darf nur nicht ahnen, dass sie da sind. Also so, weißt du, wenn sie außerhalb der Gleichung sind, dann kann Roman sie als Überraschung benutzen, sonst sind sie das halt nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass bewusst dieser Roman dann präsentiert wird, um den Leuten halt diesen, ja Mann, das ist wieder der Tribal Chief und nicht dieser zwischendurch mal für ein Match auftauchende und wieder verschwindende Roman Reigns, sondern das ist dieser mächtige Roman Reigns von vorher, den wir hatten, der den Usos mit all dem, was die auch erreicht haben zwischendurch, einfach Ansagen macht und die kuschen dann.
Voll richtig. Und dann ist es umso interessanter, wenn dann das passiert, was auch wieder sehr viel offenlegt, nämlich dass erstmals wahrscheinlich in der Geschichte von Bloodline Roman Reigns auf wirklich Anweisungen von Jey Uso hört.
Mhm.
So, das zeigt mir, dass Roman Reigns halt wirklich natürlich Punk gegenüberstehend irgendwie sein Game noch einigermaßen hält, so, aber in manchen Momenten dann eben so schnell einknickt, weil er halt wirklich auf dem Zahnfleisch geht wahrscheinlich in dieser Fehde, die anstrengend ist für ihn, dass er dann auf einmal auf den Jey Uso hört, der ihn ankläfft, so, Alter, pack ihn dir, Joe, pack ihn dir, so. Und dann packt Reigns halt ein Spear aus, so. Das ist, glaube ich, nicht das, was Reigns wollte
in
dieser Situation.
Vor allem, weil Jay hier ja der absolut emotional aufgepeitschte ist und eigentlich Jimmy der Besonnene. So.
Klar, Big John.
Und, ne? Und damit ist Jay gar nicht derjenige, von dem sich der bedacht agierende Tribal Chief in der Situation beraten lassen sollte, sondern das ist halt der Kampfhund, den er vorschickt.
Super interessant.
So, das ist da, also dieses gleichzeitig ist aber dieser Jey Uso halt derjenige, der Erfolge vorgelegt hat auf diesem Nachfolgeweg, den Roman Reigns ihm ein Stück weit geebnet hat. So, und deswegen auch offenkundig eher die Stimme, die er bereit ist zu hören, als die von Jimmy, der halt nichts vorgelegt hat in der Zwischenzeit. Das ist schon ein sehr, sehr, also ich bin voll bei dir, das ist die eigentlich interessantere Geschichte. Aber die erzählt dir natürlich nicht die Main-Event-Fehde. Die Main-Event-Fehde sind halt wirklich zwei kleinkarierte, großspurige Egos. Ja. So. Ja. Und ich liebe das komplett. So. Ich finde das richtig unterhaltsam.
Kleinkariert und großspurig.
Ja.
Ja. Ja.
Inklusive so schöner Sachen wie, warum nennst du mich eigentlich Phil? Meine Freunde und meine Familie nennen mich Phil, Alter. Ja. Ich nenne dich übrigens auch nicht Joe. Ich habe nämlich einen anderen Joe aus Samoa. Den lieb ich, den würde ich so nennen. Aber mit dir rede ich Business so. Ja. Du bist für mich Roman, du Kunstfigur.
Fantastisch.
Dieses Spiel mit den Ebenen ist so herrlich so.
Fantastisch, ja.
Was persönlich? Wir reden nicht persönlich.
Ja.
Hier redet mein Charakter mit dir, du Fatzke.
Ja, ja.
Weißt du?
Ja, ja. Schon.
Es ist CM Punk, der Champion. Phil interessiert sich gar nicht für dich. Was willst du denn, Joe Schmo?
Ja.
Das ist schon ganz geil. Aber auch wieder so ein, und ich glaube, darüber kaufen das dann, also das macht dann halt auch etwas, was eine Distanz zum Publikum schafft, weil ich glaube schon, die Leute wollen dann lieber sowas hören wie, ey Mann, Wrestling ist mein Leben und das ist alles und meine Privatperson ist meine Wrestling-Person, das ist alles verschmolzen, ich nehme alles persönlich, was du sagst. Also Punk schafft sich auch selbst Distanzen mit dieser Nummer, die er da aufmacht. Aber die ist komplett Konsistenz mit dem, wie Punk angetreten ist. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen, ich bin hier, um Geld zu machen, ich bin hier, um Champ zu sein. Der zieht knallhart einen Stiefel durch, seit er zurück ist. So. Das macht voll Sinn.
Ja, ja, das stimmt. Immerhin konsequent.
Ja.
Ja. Trotzdem, es wundert mich halt, dass die Leute noch hinter ihm stehen, zum Teil so. Aber es wird weniger, glaube ich. In dieser Fehde wird sich das weiterhin, glaube ich, auf die Seite von Reigns richten. So. Also die Cheers, so. Ich glaube, die Strahlkraft von Reigns, was der über die letzten 10 Jahre halt gemacht hat, so, die ist einfach größer. Das ist ein bisschen das, was wir eben zu Orton und Rhodes gesagt haben, in einer kleineren Dimension, weil Orton halt so riesig ist. Aber da fehlten einfach Punk auch 10 Jahre, um daran was zu bauen, dass, wenn es auf ein Aufeinandertreffen mit solchen Größen kommt, dass Punk da was zu holen hat. Außer sie legen halt alles darauf, dass Punk halt hier irgendwie die Cheers bekommt, aber dann musst du Reigns halt anders spielen.
Ja, genau.
Dann darfst du Reigns da nicht hinsetzen und sagen, er ist Part-Timer wegen seiner Familie und so.
Genau.
Und du darfst ihn auch nicht cool aussehen lassen. Und ja,
Ich schätze auch, also diese Fehde ist schon eine, die Punk weiterhin in diese Richtung treibt. Ich weiß gar nicht, ob der Heel-Turn wird, muss, soll, so, aber der macht einfach weiterhin keinen Hehl daraus, was er ist. Und wenn die Leute das gut finden, was er ist, finden sie es gut. Und wenn sie es nicht gut finden, weil der andere halt für sich die überzeugenderen Positionen hat, dass man emotional zu ihm hält, dann halt eben nicht so. Das ist völlig okay. Das tut Punk für mein Gefühl nicht weh. Cody tut das eher weh.
Ja. Ich habe das Gefühl, Punk darf einfach sein, wer er ist oder sein will. Ich glaube, Punk ist wirklich so, wie er gerade ist.
Das glaube ich auch, wirklich.
Also vom Typ her so. Ich glaube, das ist einfach seine Person.
Ja.
Ja. Und von mir aus sollen sie das machen. So.
Genau. Also, dass Roman halt der mit der größeren Star-Power ist, das weiß ein Punk auch. Also bedient er genau das.
Der hat er sich die letzten 4-5 Jahre gebaut halt.
Genau.
Mindestens, ja.
Und dann zieht Punk sich selber halt daran hoch, indem er sagt, du bist aber immer noch mein Young Boy und hast mir nichts zu sagen. Boom, easy, ne? Aber es ist immer noch ein Cheap Shot in dem Sinne, als dass Punk dafür genau nichts geleistet haben muss die letzten 10 Jahre, sondern auf etwas rekurriert, das halt einfach noch länger her ist als das.
So, ja.
Das kann halt auch nicht ein schlagendes Argument sein.
Das von Lance ist in der Hinsicht eigentlich gewichtiger, so, ne? Das finde ich so, weil es zeigt, also Lance hat ja auch gesagt, so, ey Mann, ich bin auch für dein Comeback jetzt hier verantwortlich, dass du kommen darfst. Ja. So, das ist eigentlich gewichtiger, weil das die Gegenwart widerspiegelt und die Gegenwart zeigt, dass Lance halt aktuell eigentlich der mit der größeren Star Power ist.
Ja.
Mit dem größeren Einfluss und so weiter. Also, Punk ist old.
Macht aus Punk immer noch keinen schlechten Mentor, Ziehvater, was auch immer, Galionsfigur, aber bedeutet einfach in der Gegenwart einfach nichts mehr, wenn dein Young Boy dich trotzdem überholt hat.
Klar.
So, dann kannst du vielleicht auch dir überlegen, ob du respektvoll mit ihm sprechen willst. Ja. I don't know, so, weißt du? Ich bin. Respekt ist halt einfach keine Einbahnstraße so. Und Respekt einfordert, ohne zu geben, ist halt immer so eine Sache.
Ja. Soll das die Headline sein dieser Episode? Respekt ist keine Einbahnstraße. Ja.
CM Punk ist alt, könnte auch eine Headline sein.
Ja, hatten wir das nicht schon mal?
Ja.
Also ernsthaft?
Ja, wir hatten Randy Orton ist nur 1,5 Jahre jünger, älter als CM Punk oder sowas. Ja, das war unsere letzte Review, glaube ich.
Ich glaube auch,
Elimination Chamber.
Scheiße.
Oder waren es 2 Jahre? Irgendwie sowas. Aber ich glaube 1,5.
Ja, 1,5 passt.
Ja, Dings. Aber apropos Jay, lass mal noch ganz kurz wieder zu Jay gehen. So, Jay war ja bei dieser Raw nicht nur der Roman-anpeitschende Jay, sondern er war in seinem eigenen Match auch einfach Brass Knuckle Jay.
Ja, Mann, so. Warpath. Also der ist wirklich gerade, der scheiß auf alles, der redet gerade richtig durch.
Ja.
Ja.
Titel Schmiedel, Alter. Ist mir alles scheißegal.
Hat er auch gesagt.
Ja,
hat er
genau. Die gesagt, Leute sollen haben,
ist mir egal.
Genau, die Leute haben mir und meiner Familie gefälligst Respekt zu zollen.
Ja.
So, und das finde ich geil. Ich finde das wirklich sehr, sehr überzeugend von Jey Uso, der als Champ genau das halt nicht bekommen hat. Weder vorher noch währenddessen, der war einfach ein Show-Act und der will sich jetzt seinen fucking Respekt holen.
Ja, der war ein Maskottchen für ein Jahr oder so und jetzt will er Respekt holen, der weiß, worum es ihm geht. So. Und ich finde es auch cool, ist bei dieser Raw ist das sehr gut, sehr aufgefallen. Jimmy Uso ist jetzt nicht jemand, der jetzt da daneben steht und sagt, oh Mann, das ist doch scheiße, hör doch auf jetzt ihn zu hauen und sowas. Jimmy Uso guckt sich das an und ordnet das ein.
Sehr gut beobachtet, ja. Schön gesagt.
Weil so ein Jimmy Uso vor einem halben Jahr oder so hätte halt irgendwie Jay zur Vernunft irgendwie ziehen wollen. Das macht er gerade nicht. Der sieht gerade, okay, das ist eine ernsthafte Sache, dieses Warpath-Ding so, ne? Ich glaube, das ist auch so in der samoanischen Kultur wahrscheinlich irgendwie eine Sache, kann ich mir vorstellen. So. Müsste man recherchieren jetzt, aber das ist was, da hat Jimmy auf jeden Fall eine Art von Respekt vor.
Mhm.
Er passt auf, er ist daneben, er steht immer da, er steht auch manchmal zwischen den Figuren, die gerade agieren, er steht dann zwischen Roman Reigns und Jey Uso in der Mitte und so. Er hat eher so eine Kontrollinstanz oder so, die eingreift, wenn mal irgendwas wirklich schief geht oder so. Als wenn er gerade irgendwie auf einem Drogentrip ist und er ist die Safe Person, die aufpasst, dass er nicht irgendwie sich ertränkt.
Er ist der fucking große Bruder, Mann.
Big Jimmy. Das habe ich dir vor 2-3 Wochen habe ich dir mal erzählt. Ja. Jetzt ist das erste Mal, dass ich jetzt den Big Jim Charakter verstehe.
Ja, ja, voll, voll.
Den raff ich jetzt.
Aber der ist, also tatsächlich, ne, jetzt als Jey Uso jemanden gebraucht hat, der ihn aufbaut, war Jimmy das für ihn.
Ja.
Jetzt, wo Jey Uso sein Mann steht, sozusagen, und halt einfach was einfordert für sich, so, also basically ja wirklich so, als Mann. Mhm. So, in all der Toxizität, die auch das hat, steht er halt daneben und das hast du fantastisch auf den Punkt gebracht. Beobachtet das und moderiert das im Zweifelsfall. Und Roman ist dann ja auch derjenige, der zu Jimmy geht und sagt so,
ja,
also auch wirklich so die Geburtslinie, ne, die Hierarchie durchs Alter und selbst wenn es nur Minuten sind, einhalten und sagen so, yo, pack deinen Bruder und geh.
Ja.
So, und er sagt das nicht zu Jay, aber Jay müsste man eigentlich contain. Nee, der sagt das zu Jimmy, weil Jimmy ist der Nächste vom Alter her. So, Jimmy, bitte, packt ihn mal ein und haut ab.
Ja.
So, und dann hört aber Roman trotzdem die Worte von diesem Jay, weil dieser Jay einfach so eine Energie hat und Jimmy wäre ja ein ziemlich dummer großer Bruder, wenn er diese Energie zähmen würde an einem Punkt, wo man die produktiv nutzen kann. Und wenn man die produktiv nutzen kann, um CM Punk aufs Maul zu hauen, dann lässt man das eben auch ein Stück weit zu. So. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Gemengelage.
Finde ich auch. Also Uso ist einfach so interessant wie seit Ewigkeiten nicht.
Endlich wieder.
Ja, ja.
Geil.
Gut, dass du das noch angesprochen hast. Wichtiger, geiler Punkt. Ja,
ja, also, ganz ehrlich, ich brauche die Usos nicht mit jetzt gerade in einer Tag-Team-Titelsache oder
nee,
sowas.
Nee, fuck off.
Das ist gut.
Ja.
Das Ding pack mal vom Tisch. Die haben einfach wichtigere Aufgaben, weil viel wichtiger sind ihre eigenen Charaktere als irgendwelche zwischenzeitlich zu haltenden Titel.
Ja.
So. Das sollen mal Damian Priest und R-Truth machen.
Ja, genau. Alter Schwede. Bevor du darüber redest, will ich das vermeiden, indem ich dich einfach...
It's Wepeta.
Das hat er wirklich gesagt.
Ja. Wepeta. Ja. Das ist alles, was ich dazu sagen will.
Ja, ist gut. Auch wenn WWE da halt irgendwie nicht den Fokus drauf legt oder so, will ich dich fragen, was hat dir jetzt dann noch diese Woche Jade Cargill gegen Rhea Ripley gebracht?
Rhea Ripley ist super. Ich mag Rhea Ripley. Ich find total, auch das ist stumpf und einfach. So, du hast in Jade Cargill diesen Emporkömmling, diese Frau, die dafür gehatet wird, dass sie ihren Titel nicht verteidigt, von der alle sehen, dass sie im Ring nicht abliefert, dass sie eine Quereinsteigerin ist, bei der man in Frage stellen mag, ob sie das, also was sie da eigentlich verloren hat, so ungefähr, so, ob sie mehr ist als einfach nur ein krasser Look. Und du spielst bei Rhea Ripley alle Karten, was ihre Passion angeht, so, und das hat sie ja über die Jahre hinweg bewiesen, was hat die uns gegeben für Geschichten, für Matches auch, wie hat sie sich reingeworfen in diesen ganzen Scheiß, wie hat sie Shows getragen auf ihren Schultern, so, und all das packst du jetzt wieder aus und schmeißt es Jade Cargill in die Fresse, lässt Jade Cargill unbeeindruckt davon arrogant gucken und stellst sie einfach auch noch ein Stable an die Seite, um mehr oder weniger zu untermauern, dass sie gar keinen Bock hat, Rhea Ripley irgendwas zu beweisen. So, das ist so eine einfache Antagonistin. Es ist so eine plausible, ohnehin schon beim Publikum beliebte und geliebte Heldin. Das ist easy money.
Also auch das ein weiteres stumpfes Ding, was aber funktioniert.
Ja, das hat die Tiefe von einer durchschnittlichen Pfütze.
Ja. Ja, wie tief ist eine durchschnittliche Pfütze?
Kein Plan, fingerbreit. Also so, ja, vielleicht.
Also eine normale asphaltierte Nebenstraße, die halt einfach nicht gemacht wird, weil es eine asphaltierte Nebenstraße ist, zu so 8 Häusern. Ich schätze, wenn da eine Pfütze auftaucht oder so, boah, im Durchschnitt, ist nicht tief, im Durchschnitt so 10 Zentimeter, ein ordentliches Loch.
Ach so, solche, ne, ich meine schon, ja gut, ist auch egal, können wir nicht weiter über Pfützen reden?
Ich hätte schon ein Grundinteresse dran, aber okay.
Ja. Ja, wir machen vielleicht ein andermal eine Top 7 der Pfützen.
Ja. Kann uns KI nicht? Ach, ich will keine KI benutzen.
Gut so. Damit erzeugst du nur noch mehr Pfützen. Beziehungsweise, nee,
du verhinderst eigentlich Pfützen.
Ja, genau. Also, wo vorher mal Trinkwasser war, bleibt Pfütze.
Ja. KI produziert Fotzen. Ja.
Das ist auch richtig.
Wirklich. Scheiße, ja.
Ey, dieser Name, Irresistible Forces, ne?
Ich halt kann, die Schnauze, jetzt reden
also ich
darum.
Kann Das, dieses andere F-Wort ist sofort da. Es ist echt schwierig für mich.
Resist.
Es geht nicht. Ich höre das jedes Mal. Ich höre das und es ist sofort da. Ich kann nur nichts gegen machen. Ich versuche mich aktiv dagegen zu wehren. Es geht nicht. Können wir zurück zu Jade und Rhea, bitte?
Warte kurz. Einmal nochmal zurück. Ja. War tatsächlich, glaube ich, mein Match of the Year bisher. Also zumindest die Interaktion zwischen Brie Bella und Nia Jax.
Halt die Fresse jetzt und komm bitte zurück zu Jade Cargill und Rhea Ripley.
Heftiges Chain Wrestling.
Ja.
Ja.
Technischstes Match ever. Ich bin mir relativ sicher, Leute haben Bret Hart wachgeklingelt, angerufen und ihm dieses Match gezeigt und gesagt, guck mal, deine Legacy. Let's go.
Ja.
Ja.
Die Strikes von Brie Bella einfach Bret Hart Level.
Ja.
So.
Gut.
Das High Flying von Nia Jax bei ihrem Finisher und so ist, Alter.
Also wundert mich, dass die nicht mit Maske wrestelt und bei AAA over ist.
Ja. Ja.
Mhm.
Ja, du hast alles gesagt zu Ripley, Cargill, also stumpf, aber es funktioniert, es ist okay.
Ja.
Kann man machen.
Ja. Kann man machen.
Das Lustige ist ja dabei, bei dieser inhaltlichen Thematik, Cargill sagt ja, sie hat das eigentlich gar nicht nötig, so, ne, kann man andere Sachen machen, so, ne. Ultra-Heel-Move, wenn du das sagst, so, ne. Ripley hätte es ja auch nicht nötig. Ist ja ein Crossover-Star mittlerweile. Ne? Wir haben das herausgestellt in der Episode mit Leni Lessmann. Shoutout
Leni.
So, ne? Unter anderem, dass diesen gemachter Star, so Leute kennen Rhea Ripley außerhalb von Wrestling, Leute, die nichts mit Wrestling zu tun haben. So. Und dass sie trotzdem halt so passioniert ist und wirklich halt jede Woche da ist, jede fucking Europa-Tour mitmacht. So. Ja. Das sagt sehr viel und macht sie tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, zur perfekten Heldin. Ja. Match, ja, ich hoffe halt das Match. Ich hoffe, Ripley kann Cargill dazu einem Mania-würdigen Match tragen, ey.
Das hoffe ich auch. Das bleibt ein Fragezeichen.
Mhm.
Bei so manchen Matches auf der Card, tatsächlich.
Ja.
Was das dann qualitativ mir als Match gibt. Aber da geht es halt gar nicht so sehr ums Wrestlerische, sondern um was kommt da erzählerisch bei rum. Da haben so einige Matches was drin, so. Die Matches, die wir uns fürs Wrestling angucken, die müssen noch kommen.
Ja. Ey, Mann, haben wir nicht schon in 2 Wochen eine Preview? Also, wann ist Mania?
Mitte April. Ist noch ein bisschen hin.
Ja, okay.
Ist noch ein bisschen hin.
Ja, gut. Aber ja, also, wenn du jetzt nicht noch über irgendeinen scheiß Undercard reden willst, wie du das meinst, manchmal in solchen Episoden am Ende noch machst,
ja, fragst
du mir so, und Johnny Gargano, findest du noch gut, dass der da rumliegt?
Ich finde das schon, immer noch sehr witzig, dass Johnny Gargano da rumliegt, muss ich sagen. Ja.
Vielleicht
auch sehr witzig, wie Dan Howe.
Ja.
Candice LeRae einfach $20. 20 Human Dollar.
Human Dollar.
Geil, abgeknöpft hat.
So wie Oberreichs- und Unterreichswährung.
Ja, man dann so in diesem Schwenk wieder so richtig schlecht gesehen hat, wie er noch wegrennt. Es ist so einfach.
Das ist unglaublich.
Es ist wirklich sehr witzig. Also es gibt eine, du hast zwar anfangs gesagt, du willst eigentlich gar nicht so dringend darüber reden, aber eine Sache steht da noch irgendwie auf der Card und da ist ein Titel und es sind AJ Lee und Becky Lynch.
Ach ja.
Becky ist zurück. So, für einen Beatdown gegen AJ Lee, nachdem die ihren Titel verteidigt hat, einmal rausgekommen.
Ja.
Und dann in der Folgewoche nochmal für eine Promo. Und jetzt haben wir das Mania-Match zwischen den beiden. Ein bisschen wie erwartet oder befürchtet, je nachdem, wie man will. Aber du als Becky Lynch-Freund.
Ja, ist meine Freundin, die Becky.
Sag mal was dazu.
Becky Lynch ist hier gar nicht das Problem für mich. So, das Becky macht ihr Ding. Becky ist auch unterhaltsam. Ich mag Beckys Over-the-Top-Art auch so. Ich bin weiter dabei, dass AJ Lee mir einfach 2026 nicht gefällt. So, es ist und bei dieser Raw ist mir auch wieder so bewusst. Ich mag ihre Art zu reden nicht. Und das ist jetzt gar nicht nur was Subjektives, Geschmäckliches so. Ich verstehe nicht, warum sie so redet, wie sie redet. Die hat sowas. Theaterpathetisches in ihrer Stimme, ist dir das mal aufgefallen?
Ja, klar.
Also, warum macht sie das? Ich habe mir, gestern habe ich mir Promos von ihr angesehen, 2 Stück aus dem Jahr, was weiß ich, 1958 oder so. Also von damals so, da hat sie nicht so geredet. So, die steht da jetzt und sagt irgendwie so, keine Ahnung. I am AJ Lee and I am the. Also, die betont die Sachen so komisch, als wenn sie irgendwie gerade. Ich weiß gar nicht, wann man das machen sollte. Ich finde kein Beispiel, warum man für eine Situation, in der man so reden muss. Und das macht es mir irgendwie kaputt. So, dann redet sie auch noch so eine Stimmlage tiefer, als sie sonst tut. Verstehe ich auch nicht so richtig.
Stimmbruch. Ist älter geworden. Aber ja, ich weiß es nicht. Ist klar. Ich glaube, um ruhig und souverän zu wirken.
Also, ja, ja, vielleicht. Aber ist ja, also, ich ertrage ihre Performance tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was sie inhaltlich ehrlich gesagt sagt. So, ich vertrage die Performance nicht, da bin ich raus.
Hey, schön, wie schonungslos du auf das Thema losgehst. Ich habe, also mein Kernproblem mit AJ Lee 2026 ist, ich sehe, dass sie eine Rolle spielt. AJ Lee damals hat etwas verkörpert, was andere nicht verkörpert haben. So, die war besonders.
Ja.
Und ich hatte schon das Gefühl, selbst dann, wenn sie Rollen gespielt hat, so, sie war ja auch mal zwischenzeitlich GM. So,
ne? Ja.
Die hat sich halt gefühlt. So, die hat das gefühlt, was sie macht, oder mir zumindest das Gefühl vermittelt, dass sie das fühlt, was sie macht.
Ja, ich glaube, die hatte keinen Bock auf die Divas-Era und wollte das ändern.
Genau, dass sie sich selber glaubt, was sie sagt. So. Ja. Und die jetzige AJ Lee, wie sie da ist, die gibt mir halt genau das Gefühl von, die dreht halt eine Ehrenrunde und spielt halt jetzt gerade einfach eine Rolle dafür. So, ich glaube der das halt nicht.
Ja.
So, und so redet sie, genau, und so redet sie auch. Sie redet so wie jemand, der einen Text auswendig gelernt hat und wie jemand, der etwas inszeniert und nicht wie jemand, der einen glaubwürdigen Punkt machen will. So.
Ja, das trifft es. Ja.
Und das ist halt witzig, weil du hast dann auf der anderen Seite Becky Lynch, die, finde ich, eine hanebüchen dämliche Story erzählt. Also ich glaubte das einfach nicht, dass ihre Tochter da rumgeskippt ist und irgendwie den Theme-Song von AJ Lee gesungen hat. Das ist so dumm, mir das erzählen zu wollen. Wirklich so. Ich hab die Hände über Kopf zwischenstehen und mir gedacht, Becky, warum? Das hast du doch nicht nötig. Das ist so dumm zu. Gott, du hast 700 andere Möglichkeiten, schätzungsweise, diesen Engel anders aufzuziehen. Mach doch nicht das, so. Und trotzdem glaube ich Becky Lynch das eher, obwohl sie einfach literally die größere Scheiße erzählt. So. Es war, also wirklich so. Für mich inhaltlich die schwächste Promo von Becky Lynch gewesen seit, weiß ich nicht wie lang, so.
1958.
War wirklich einfach Quatsch, was sie erzählt hat, so. Ja, ja. Völlig egaler, an herbeigelogener Müll, so, der emotional für mich null glaubwürdig ist, so. Also, man hätte doch die Nummer von, dieses Argument von, meine Tochter findet, ist, du bist die Lieblingswrestlerin meiner Tochter und nicht ich. Das kannst du doch auch aufmachen, ohne herbei zu fabulieren. Dass das passiert wäre in dieser Form.
Ich habe da gar nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich höre mir das gerade von dir an.
Ja, aber, ich finde das, find das so kacke, aber dann hat Becky halt wieder Killer Becky ausgepackt so und halt gesagt so, ey, AJ, schön und gut, dass du dir auf die Fahne schreibst, dass du die Divas Era irgendwie beenden wolltest oder so, aber ich habe die halt umgebracht. I'm the murderer of the Divas Era. So. Mhm.
Ja.
So, das meine Becky, die will ich hören. Gib mir das. So, gib mir nicht dieses persönlich angefasste. Sei doch einfach eine harte Bitch. So. Hm. Das fand ich dann wieder schön. Aber ansonsten, ja, also ich bin da bei dir. Es ist, ich fühle es nicht. Ich fühle es nicht. Ich glaube den beiden das nicht. Schade eigentlich.
Ja,
hätte ein spannenderer dann, Spot sein können.
Ja, ja, stimmt. Dazu kommt halt auch noch so, dass AJ Lee dann auch noch genauso rumläuft, wie sie damals rumlief.
Ja.
Das verstehe ich auch nicht so richtig. So dann, also ist ja voll okay, auch so nach so 10 Jahren Abstinenz plus minus, irgendwie einfach dann deine Figur auch weiter zu erzählen. So, also AJ Lee, wer AJ Mendes folgt oder so und die man so sieht in den letzten Jahren, die läuft halt nicht rum wie ein Skater-Girl. So, irgendwie, das passte zu der AJ Lee damals, da war sie auch noch deutlich jünger und so und hat das wahrscheinlich auch echt gefühlt so und gelebt. Hat ja auch einfach eine gewisse Punkrock, Pop-Punkrock-Vergangenheit, so mit CM Punk auch so. Ich wette, die hören auch mitunter die gleiche Musik so oder haben es gehört. Aber zieh sie halt dann vielleicht auch einfach jetzt an, wie sie jetzt Bock hat, rumzulaufen. So, würde, ne, so, keine Ahnung. Ich glaube ja auch nichts. Und diese Theaterinszenierung macht es nicht besser.
Ja, also auch das Outfit gehört dazu, ne? Sie ist halt, sie spielt halt gerade einfach eine Rolle.
Ja.
So ist halt einfach so.
Ja, das soll man halt auf diese Art nicht merken im Wrestling.
Ja, voll.
So. Spielen ja, also die meisten spielen ja eine Rolle da, ne? Nur
manchen sieht man es an und manchen nicht.
Sie ist halt einfach zu offensichtlich dieser Nostalgia-Act. Ja. So, ne? Von, als wir bringen euch die AJ von damals. So.
Ja.
Ja.
Okay, ja. So. Haben wir schon gesagt, dass der Q&A-Podcast kommt und ihr bis zum 29.03. Palmsonntag Fragen einreichen könnt? At schwitzcast.de.
Ja. Da, ja. Das, genau.
Haben wir gesagt, okay.
Ja,
okay.
Das, also sowohl für die E-Mail ist es das, als auch für die Dingsen. Ich habe sonst noch die von dir angedeuteten Undercard-Sachen auf meiner Liste.
Ich weiß, dass du das immer hast.
Aber es sind, sind Dinge, von denen ich schon teilweise der Überzeugung bin, dass du was dazu zu sagen hast. Weil mit der einen Geschichte haben halt zwei Leute, die man drei sogar, die in diesem Podcast einen recht guten Leumund haben zu tun, und zwar Samuel Zayn, Aleister Black und Trick Williams.
Mhm.
Die geraten gerade irgendwie, also Sami Zayn und Trick Williams geraten gerade einer. Sami dreht weiter durch, Fragezeichen. Trick Williams gegen Sami bei WrestleMania oder was?
Das sieht für mich hart so aus.
Mhm.
Sieht für mich hart so aus und ist natürlich für Trick Williams das Beste, was ihm passieren kann.
Das ist fantastisch.
Also come on.
Ja.
Also das... Die Reibung dieser so 100% gegensätzlichen Charaktere ist halt einfach köstlich. So. Wrestlerisch kann Trick Williams so viel lernen von Sami Zayn. Wenn ich mir aussuchen könnte, so wer mich irgendwie auf die WrestleMania-Bühne führen sollte, Sami Zayn ist unter den Top 3.
Ja.
Ohne Scheiß.
Ja,
so.
Definitiv.
Ey, also habe ich richtig Bock drauf, dass die sich da behaken. So. Und Aleister Black, Alter, der macht da halt so ein bisschen das, was Karrion Kross gemacht hat, bevor er dann irgendwie gegangen ist. So.
Ja.
Der sät halt Samen mit seiner Frau Selina Vega. Und irgendwie wirkt das. Also man könnte ja sogar herbeidichten, dass er Randy Orton zum Heel-Turn irgendwie angestiftet hat und so, ne? Das ist schon auch interessant, da Aleister Black so reinzuwerfen und ihm dann auch einen Sieg mitzugeben. Über Sami Zayn, ist auch krass.
Ja. Aleister Black einfach die düstere, ernsthafte Variante von Danhausen.
Geil.
Da rumläuft und Leute anders verflucht halt.
Ja. Geil. Sehe ich auch zusammen. Geil. Ja.
Blackhausen, Tag Team.
Blackhausen. Alter.
Einfach die ideale, konsequente, namentliche Fortführung von House of Black.
Ja.
So.
Ja, wow! Oh mein Gott, da denke ich ja jetzt ist. Ja, Blackhausen. Scheiße. Ja. Aber Mann, also Trick Williams und Oberfemi sind einfach die. Also die battlen sich halt jetzt in ein paar Monaten um den besten Newcomer-Act, so, ne? Ganz unterschiedlich aufgezogen.
Ja.
Unfassbare Reaktion. Also ich weiß nicht, wann das letzte Mal Leute hochkamen und die so schnell dann diese Reaktion konstant ernten vom Publikum.
Das Kevin Owens und Sami Zayn.
Weiß nicht, ob Sami Zayn das in der Form gekriegt hat damals. Nicht in der Form. Und Kevin Owens auch ein bisschen anders. Kevin Owens.
Aber ist schon crazy.
Also ich erinnere das nicht so bei denen. Also ich glaube, Trick Williams mit dieser Entrance, also die haben ja auch die perfekten Entrances. Ich habe eben von den Rädchen gesprochen bei Oberfemi, die zusammengreifen müssen, ne?
Ja.
Das ist ja bei Trick Williams genauso. Der hat auch seine 5, 6 Dinge,
die
perfekt passen so.
Ja.
Das Einzige, was ihm fehlt, ist noch ein vernünftiger Kommentator wie Booker T bei NXT, der ihn halt so richtig nach vorne bringt noch. Ja.
Das macht das Publikum jetzt einfach selber.
Mhm.
Das ist geil. Das mag ich sehr gerne. Das ist richtig geil.
Ja.
Ja, Mann. Ey, Trick Williams, Sami Zayn. Du hast es gesagt. Das ist für Williams das wirklich beste Los.
Ja.
Nicht nur für das Match selber, so, weil das ist damit einfach, also da muss schon einiges schieflaufen, damit das nicht mindestens geil ist.
Ja.
So, Sami Zayn ist einfach so ein fantastischer In-Ring-Storyteller und hat so gute Nehmerqualitäten. Er ist so ein super Wrestler in jeder Hinsicht. Ja. Der fängt alles auf, wo Trick Williams halt nicht unbedingt seine Stärken hat, so. Und gleichzeitig bringt er ihn dabei over des Todes.
Ja.
Und nicht nur dann, sondern auch auf dem Weg dahin, weil Sami Zayn hat sich selbst eine Geschichte gebaut gerade.
Mhm.
So, Trick Williams hat sich einfach einen Status gebaut, der hat gar keine Geschichte, der hat einfach nur einen Status und so eine Art und das beides clasht jetzt halt aufeinander, weil die Art von Sami Zayn mit der Art von Trick Williams einfach komplett inkompatibel ist. Aber Sami Zayn halt einfach so langsam eine Unsicherheit hat, die der Selbstsicherheit von Trick Williams einfach hundertprozentig diametral gegenübersteht. Ja. So, und das ist wunderbarer Clash, weil auf der einen Seite hast du halt diesen zweifelnden Veteran und auf der anderen Seite diesen überbordend selbstbewussten Rookie. Auch das ist eigentlich herrlich einfach, aber es ist halt herrlich.
Geil, ja. Schön, dass du sagst, die haben es sich quasi selbst gebaut, was sie sind. So, das stimmt. Sami Zayn hat sich eine Geschichte gebaut. Ja. Ja, geil. Ja, hab ich Bock drauf.
Toll.
Können wir machen. Ja. Du guckst so dumm auf dein Handy wieder. Es kommt doch wieder jetzt aus der nächsten. Ist das ein neues Format vielleicht? So am Ende jeder Episode Lukas Undercard oder Midcard. Das ist das,
wo alle Leute wegskippen, weil die egalen Sachen kommen.
Jetzt kommt aber Lukas Midcard. Können wir ein neues Intro so für machen am Ende, was dann so da reinkommt?
So, Sonderepisode für Patreon-SupporterInnen. So, einfach Midcard-Talk.
Ja. Und dann so wie die ganzen anderen Podcasts, einfach so ein schranziges 0815 Gitarren-Riff, so, weißt du? Gleitet das dann so ein.
Richtig mid.
Und dann Lukas, Indie-Card, sag ich schon. Undercard. Wobei, ist ja Midcard, was du hier beschreibst, ne?
Ja, Undercard können wir jetzt machen, ne?
Ja. Gott, scheiße.
Aber auch hier wieder, ich glaube, da sind Sympathieträger drin. So. Solo Sikoa dreht durch und Tama Tonga stellt sich ihm in den Weg.
Ja.
Tama Tonga, der halt in den letzten Wochen ein bisschen einen eigenen Charakter bekommen hat, einen eigenen Arc sozusagen außerhalb der MFTs, so ja, durch sein Aufeinandertreffen mit Shinsuke Nakamura, stellt sich jetzt auf einmal als eigentlich designierter Right-Hand-Man von Solo Sikoa hin und sagt so, hey Mann, was los, Solo, wir sollten dieses Ding hier loswerden, du redest schon wie Roman.
Ja, ja. Kann er jetzt halt sagen, weil er ist halt der Typ, der die letzten Wochen die ganzen Pins geholt hat.
Ja.
Die Leute mit seinem Cutthroat da irgendwie umgehauen und die Sieger eingefahren, so, ne? Deswegen hat er jetzt in Standing gearbeitet und kann genau diese Sachen sagen, ja. So geil auch die Reaktion von den anderen dann. Alle gucken so beschämt nach unten, nicken aber manchmal so ein bisschen so schlechteste Mimik von Tangaloa und so. Das ist so geil lustig.
Ja.
Das ist ja wirklich Undercard jetzt mittlerweile, ne? Also die sind ja echt,
sag ich doch.
Die sind ja, ballern sich ja mit den Wyatts die ganze Zeit rum und spielen mit einer Laterne, so. Ja, bin ich aber auch bei Tama. Das scheiß Ding da los wäre, grauenhaft, ja.
Ja.
Kann man machen. Also kann man jetzt für Mania natürlich irgendwie weiterziehen, bis also Wyatts gegen MFTs oder du machst halt tatsächlich sogar Tama Tonga gegen Solo Sikoa. Das wäre natürlich heftig.
Das ist das, was mich mehr interessiert. So.
Das wäre krass.
Bekommen die beiden einen Spot. So.
Ja.
Ja. Weil Solo Sikoa, ey Mann, das ist auch lange her, dass wir das letzte Mal auspacken durften, weil er jetzt so lange in dieser Wyatt-Fehde klebt, in all ihrer elendigen Repetitivität. Es geht ja null voran einfach. So.
Ja,
dreht sich einfach im Kreis. Aber Solo Sikoa hat sich halt über die letzten Jahre einfach zu einem fantastischen Geschichtenerzähler und einem großartigen, auch so Resonanzkörper einfach für andere entwickelt. So. Und das ist halt, ich finde es voll geil, dass man jetzt Tama dafür hernimmt, so um über Solo mit quasi dem Sprungbrett Shinsuke Nakamura und der gemeinsamen Vergangenheit, die die beiden haben, einfach zu einem eigenständigen Typen aufzubauen. Ich finde das voll geil.
Ja.
So.
Ja, Solo Sikoa ist ein versatiler Ficker, so, ne? Der kann jetzt diese Arbeit machen, die halt so wichtig ist, ne? Eben Leute interessant machen, Gewicht geben. Ja. Ja, Bock drauf. Der Tama Tonga ist geil.
Voll. Ist so.
Sleazy Pisser, ey. Eine rote Lederjacke und zurückgegelten Lockenhaaren. Ja, genau so müssen Wrestler aussehen.
Genau, das ist dein Typ.
Tama Tonga.
Ja. So, wenn er nicht blond ist, dann soll er so aussehen für dich.
Ohne Scheiß, so Balkan-Zuhälter ist eigentlich mein second favorite Wrestling-Look nach Cowboy.
Oh mein Gott. ja. Ja. Ja, okay.
Balkan Pimp Tama Tonga, ey.
Ja, über Kid Wilson und Jelly Roll müssen wir nicht sprechen.
Ja, alles klar, ja. Jelly Roll hat Mutterwitze gemacht. Ja. Mutterwitze würde ich nie machen.
Deine Mutterwitze.
Ja.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Also, wie stumpf, toxisch will man noch sein?
Ja, ja.
Naja.
Ja.
Einfach wirklich Mutterwitze.
Also durchgehend, also wirklich zwei oder drei in Folge.
Ja. Und ja.
Kannst du nicht machen. Also, nee. kannst du nicht machen. Kannst du auf der Bühne nicht machen.
Vor allem nicht, wenn du eigentlich irgendwie so ein Grammy ausgezeichneter Stargast bist. Also wer macht. Also ich wollte nicht darüber reden. Warum reden wir darüber?
Ich hör auf, darüber zu reden. Was würde Gunther dazu sagen, wenn wir ihn in diese Unterhaltung einführen?
Wir haben uns auch mal echt Mühe gegeben bei diesen Aufschluss.
Mal Mühe. Ja, stimmt.
Batschen, links, rechts, zack, vorbei.